90er Mega Mix.
Der Vorarlberger der Woche. Der Podcast. Spannende Gäste aus dem Ländle. Im Talk mit Sandra Tasek.
Neue Woche, neuer Podcast bei uns. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr mit dabei sind. Und diese Ausgabe ist jetzt für mich auch ein riesengroßes Highlight, weil ich jemanden bei mir zu Gast habe, ja, der nicht selber gerne löchern möchte mit Fragen. Manuel, schön, dass du da bist. Ich glaube, keiner kennt unser Ländle so gut aus der Vogelperspektive wie du. Stell dir mal ganz kurz vor.
Ja, das ist korrekt. Ich bin der Manuel, bin der Bauer Jahre, Flugkapitän bei der Peoples und bin schon das eine oder andere Mal übers Ländle ja, drüber gezogen, aus einer anderen Perspektive. Ist immer wieder ein Erlebnis und ja, freue mich, dass ich da sein darf.
Schön. Ich freue mich auch. Ich sage dir nämlich gleich, ich habe vor einigen Jahren extreme Flugangst gehabt. Und umso toller finde ich, dass ich dich heute mal persönlich da ja, löchern darf, dir einige Fragen stellen darf, die mich persönlich auch sehr interessieren. Aber fangen wir mal von vorne an. Man kommt ja nicht als Pilot auf die Welt. Wie ist denn so deine Berufslaufbahn verlaufen? Also in welche Schule bist du gegangen und was war denn so dein erster Berufswunsch als Kind?
Ja, also wie du richtig gesehen hast, also mein erster Berufswunsch Pilot, das war nie der Fall bei mir als Kind, das habe ich ausgelassen am Ende vom Tag.
Ja.
Also bei mir war es halt auch, wie bei vielen anderen Jungen, mal ja, im Land in einen Verein gekommen, bei mir war es auch Fußball, mit den Fußballerisch ja, unterwegs gewesen mit Kollegen und auch gar nicht so, ja, jetzt im Neuen unerfolgreich und darum war für mich eigentlich immer der, ja, das Hauptaugenmerk auf den Sport, eigentlich am Ende des Tages und der Beruf Pilot ist da für mich nicht wirklich auf der Agenda gestanden.
Ja.
Aber ja, angefangen hat es den Ganzen, dass ich noch in der Hauptschule Markt war in Hart, da im Sportzweig drin, aber mir dort fußballerisch probiert und zum Weiterentwickler.
Mhm.
Und ja, wie bei vielen anderen ist jetzt leider immer wirklich zu kurz gekommen. Ja, viel Sport, viel erklärter Mädels hinterher. Aber das hat natürlich das Hauptaugenmerk in dem Zeitalter.
Ja, man muss Prioritäten setzen.
Oder? Ja, aber das stimmt.
Okay.
Und weitergegangen ist dann in Tartel bei mir. Und da bin ich in Tartel Bregenz, die fünfjährige Automatisierungstechnik. Und ja, wie es halt so ist im Leben, bei mir war es halt auch so, Schule, ja, auf Dauer war nicht so mies. Dann habe ich mich doch dazu entschlossen, nach einem Jahr die Hardtail abzubrechen und habe dann eine Lehre gemacht als Zerspannungstechniker. Bin in weiterer Folge nach Wien und dann bin ich in Wien eigentlich durch einen Bekannten, der in der Fliegerei war, bei dem man im Cockpit von einem Mitflüger dürfen mal. Das war mal was Spezielles, ja, der hat mich gefragt, ob ich nicht mal da mit will.
Ja.
War aber ein totales Erlebnis und eigentlich vor dem Moment dann hat es mir den gepackt und ich habe mir gedacht, ja, das wäre eigentlich eine coole Sache.
Was war das für eine Maschine, wo du das erste Mal mitgeflogen bist im Cockpit?
Das ist eigentlich so wie man es kennt, vor anderer Arbeit, es war ein Embraer 190. Das ist eigentlich so ein ähnliches Produkt, wie wir bei der Peoples haben, ja, nur eine Spur länger, eigentlich der gleiche Flüger, das gleiche Flugzeug. Also wie man es kennt, ist wie ein Airbus oder wie ein Boeing, wo man in Urlaub fliegt,
also
in der Größe. Und na, war ein totales Erlebnis und dann habe ich mir gedacht, komm, das probiere ich mal und das hat den Gott sei Dank auch hingehauen.
Das probiere ich einfach mal. Ja, super. Wann bist denn du selber als Passagier das erste Mal in einen Flüger geguckt? Weißt du das noch?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also, meine Eltern sind noch sehr viel gereist mit uns oder gern gereist in Urlaub. Also sprich, wir sind noch geflogen. Ich will jetzt mal sagen, so 8 bis 10 Jahre in dem Rahmen war ich das erste Mal im Berührungspunkt mit der Flügerei.
Und dort bist du reingeguckt und warst so, ja, okay, wir fliegen jetzt, oder hat es dich dort schon so ein bisschen beeindruckt, was ein Flugzeug alles kann?
Ja, beeindruckt per se schon, also es war einfach was ganz anderes. Ich war auch eines von deiner Kinder, wo oft sich beim Urlaub mehr aufs Flüger gefreut haben wie von Urlaub selber, weil es einfach eine ganz andere Atmosphäre war.
Ja.
Es war ja wie eine eigene Welt und es war schon sehr beeindruckend und ja, es hat mich schon fasziniert, das auf jeden Fall.
Hast du denn auch daheim so mit Flügern gespielt, wie andere mit Bagger, Autos oder Barbie gespielt haben, oder war das jetzt nicht so auf deiner To-Do?
Ja, prinzipiell habe ich mit allem gespielt, Hauptsache es war Lego, also da ist vor Bagger, Flugzeuge, Raumschiffen, alles dabei gewesen. Also da hätten sich viele Wege aufdocken.
Okay, alles klar. So, Manuel, du bist 31, also noch sehr jung, ein sehr junger Pilot. Wie lange machst du jetzt deinen Job schon?
Ja, sehr jung, Gott sei Dank, das passt. ich mache das jetzt schon seit 10 Jahren, also mit 21 habe ich die Flugausbildung abgeschlossen.
Aha.
Das ist aber bei vielen Airlines so das Mindestalter, dass man hauptberuflich Flüger darf. Und ich habe relativ früh angefangen, also mit 19 habe ich Pflugausbildung begonnen und bin dann mit 21 fertig geworden, habe dort schon meinen ersten Job gekriegt und ja, deswegen sind es jetzt schon wirklich 10 Jahre. Ja.
Dauert die Ausbildung im Schnitt 2 Jahre oder warst du halt einfach besonders schnell?
Na, besonders schnell würde ich jetzt nicht sagen, aber die Ausbildung, kann man sagen, im Schnitt dauert 2 Jahre, mhm. Hängt ein bisschen ab von, ja, von den Gegebenheiten, weil man hat da einen praktischen Teil, wo das Wetter mitspielen muss, wenn jetzt du gerade ein Wetter hast, wo nicht so ja, die entgegenkommt, kann das Ganze ein bisschen länger gehen oder ein bisschen kürzer, wenn das Wetter gut ist. Und es hängt so davon ab, man kann das Ganze in Teilzeit oder in Vollzeit durchlaufen, die Ausbildung. Und je nachdem, ja, bist du vielleicht ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer, aber im Schnitt kann man sagen, 2 Jahre ist realistisch.
Wie viele Flugstunden musst du da sammeln?
Flugstunden per se, also schaut ja nicht so aus, du hast einen praktischen Teil mit 2-motoriger Flüge und einen praktischen Teil mit 2-motoriger Flüge. Mhm. Und da generierst du eigentlich, es sind jetzt, wenn ich es richtig im Kopf, von 200 bis 250 Flugstunden, die du sammeln musst. Das sind wirklich reine Flugstunden, wo halt wirklich in der Luft dann absolvierst, sage ich mal.
Gibt es da auch so Computer, wo du so Simulationsflüge machst? Also ist es so, wie man es aus dem Fernsehen kennt?
Ja, das gibt es. Also in der Grundausbildung selber macht man auch einen Großteil im Simulator. Das ist jetzt aber nicht so, wie man es aus dem Fernsehen kennt, so ein Riesensimulator. Ja. Weil die Simulatoren, wo man da sieht, das sind wirklich Simulatoren, die hauptberuflich genutzt werden, in denen jetzt ich den hocke eigentlich durch meinen Arbeitgeber. Mhm. Ja. Aber natürlich wird in der Grundausbildung auch in kleinerer Simulator zuerst gewisse Sachen geübt, angeschaut. Und erst wenn das alles natürlich so gefestigt ist, dass man weiß, gut, jetzt passt, dann geht man eigentlich im Real Life in die Luft.
Aber das kann man nicht gleichsetzen, oder?
Nein, also kann man nicht gleichsetzen, also nicht in der Grundausbildung. Mhm. Man muss da sagen, die Simulatoren, jetzt, wo wir hauptberuflich haben, wo wir jedes halbe Jahr rein müssen, aus Prüfungssicht, das ist schon sehr, sehr, sehr gut nachgestellt. Also das ist schon beeindruckend eigentlich, wie Kräfte simuliert werden, Bremseffekte simuliert werden, Landschaften simuliert werden. Also das muss man schon sagen, kurz sehr, sehr nah an die Realität. Aber natürlich am Ende des Tages, die Realität ist doch noch ein bisschen anders und ich bin froh, dass ich mich hauptsächlich bewege. Ja.
Wie war denn das für dich, als du deine allererste Flugstunde gehabt hast? Wie hat sich das angefühlt? Hast du Angst gehabt? Warst du nervös? Warst du gechillt? Und wie ist das abgelaufen?
Angst nicht, nervöser gleich, sage ich mal. Ja. Also die erste Flugstunde war natürlich mit einem Fluglehrer. Mhm. Dadurch hast du immer gewusst, dass ich wäre dabei. Es war auch viel, viel Stress natürlich, weil es ist nicht so, es ist wie wenn man sich vielleicht an ein Auto führt, ein bisschen zurückerinnern kann, so blöd es klingt. Ja, die erste Fahrstunde hockst du rein und lässt die Kupplung immer spicken und das Auto sucht alle 2 Meter ab. Mhm. Ja. So war es natürlich beim Flüger jetzt in der ähnlichen Art und Weise. Also sprich, ja, es waren halt gewisse Sachen, die hast du noch nicht können, nicht kennt und du warst eigentlich mehr hinterm Flugzeug wie vor dem Flugzeug gefühlt und das war schon sehr intensiv, aber was extrem spannend war, ist, weil nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Flügen, gibt es den ersten Alleinflug und der war doch sehr speziell, weil da ist dann kein Fluglehrer mehr drin, da ist dann nur noch mit dir über Funk verbunden.
Na, da bist du ganz allein im Cockpit.
Genau, da bist du ganz allein und dann machst du einen Alleinflug mit so einer einmotorigen Maschine. Natürlich fliegst du das nicht irgendwie zu weit weg vom Flughafen, dann machst du das sogenannte Platzrunde, fliegst du einen kleinen Kreis beim Flughafen und landest ein paar Mal. Da haben wir dann, ich glaube, damals waren, ich glaube, 5 oder 6 Landungen, die wir gemacht haben. Und die habe ich ganz allein gemacht, ja. Und das war, da war dann der Puls schon ein bisschen höher. Du warst da zwar schon sicher, ja gut, jetzt das haut hin, aber ja, klar, es war natürlich schon sehr, sehr speziell.
Und dann steigerst du von so kleinen Ein-Zwei-Mann-Flugzeugen zu großen Urlaubsmaschinen oder halt groß, zu den Urlaubsmaschinen.
Richtig, ja. Also so läuft es dann ab. Dann hast du eigentlich diese, wenn du diese Ausbildung durchläufst, kriegst du eine Lizenz. Da gibt es verschiedene Unterstufen oder Arten von Lizenzen. Und ich habe damals so eigentlich die höchstmögliche Lizenz erworben. Denn. Mhm. Und mit der darfst du dann Bewerber bei der Arbeitgeber. Und da darfst du dann wirklich alle Maschinenflüge, ist wurscht, ob das Langstrecke ist, ob es da 500 Leute hinhocken oder 10 Leute. Also mit der Lizenz kannst du dich wirklich überall bewerben. Und das Einzige ist, du musst aber dann nochmal eine Schulung vor Ort bei der Arbeitgeber machen. Die gerade im Schnitt pro Flugzeugtyp nochmal um die 3 Monate. Und wo du nochmal quasi das Flugzeug auf Herz und Nieren kennenlernst, dass du wirklich weißt, im Falle von wie, was, wo, systematisch oder Eigenschaften, Flugverhalten vom Flugzeug.
Aber wenn es das gleiche Modell ist, keine Ahnung, Boeing 737, ist das bei jeder Firma das gleiche oder gibt es trotzdem Unterschiede?
Denn nicht. Also es kann schon sein, dass es so von der Boeing 737 verschiedene Konfigurationen gibt, aber dann musst du meistens nicht mehr eine komplette Einstellung machen, wenn der gleiche Flugzeugtyp ist, sondern dann gibt es eine abgespeckte, wo nur auf gewisse Sachen geschult wirst, wo vielleicht abweichen von dem Folgertyp, aber das dauert dann vielleicht, sage ich mal, die Hälfte von der Zeit.
Okay. Was kostet denn so eine Ausbildung zum Piloten? Ich glaube, der ist nicht ganz billig.
Ja, das ist korrekt. Die Ausbildung selber kann man natürlich entweder privat finanzieren oder über einen potenziellen Arbeitgeber, wenn das geht. Bei mir war es leider damals so, dass die Zeiten nicht so prickelnd waren aufgrund von wirtschaftlichen Faktoren, wo halt der Flugmarkt doch sehr schwankend ist, leider. Das ist ein Markt, wo von vielen externen Faktoren abhängig ist. Darum hat man auch keine Lüte gestellt, ich habe es dann privat gemacht. Dazu mal bei mir hat das um die 80.000 Euro gekostet, wenn du das privat machst. Ich habe da auch das große Glück gehabt und ein großes Dank würde ich an dieser Stelle an meine Eltern, die mich da wirklich unterstützt haben, auch finanziell, sonst wäre das sehr nicht möglich gewesen, außer man geht in einen Schuldenberg, was ja auch nicht das Ziel sein sollte. Und aber heutzutage würde ich jetzt halt sehr um die 100.000 Euro für das Ganze.
Das heißt, du könntest jetzt einfach die bei einer Firma bewerben als Pilot, obwohl du noch kein Pilot bist und die sagen, hey, du klingst interessant, wir zahlen dir diese Ausbildung und du verpflichtest dich dann von mir aus 5 Jahre dort zum Bleiben?
Ja, prinzipiell schon nicht ganz so einfach, aber so in der Art. Also es ist so, dass gewisse Airlines quer durch Europa oder quer über die Welt bieten so Kadettausbildungen an. Das heißt wirklich von null weg und da kannst du drauf bewerben. Und nur weil du drauf bewerbst, dann wirst du nicht genommen, da kommt ein sehr, sehr strenges Auswahlverfahren dazu, wo man die in verschiedenen Sachen testet. Da geht es um ein breites Fachwissen, wo sie abklopfen. Und wenn du das bestehst, das sind mehrere Stufen an Selektion, das ist ja meistens an längerer Zeit, das ist in der Branche, redet man da meistens vor ein paar Monaten, bis man da vor Bewerbung bis Zusage etwas hat. Wenn das alles funktioniert, dann kannst du es über die Firma machen. Bist nur meistens, wie gesagt, vertraglich an die Firma gebunden. Im Schnitt sind das im Normalfall um die 3 Jahre, 3 bis 5 Jahre. Und wenn du früher gehst, musst du entweder einen Teil zurückzahlen oder es gibt da Firmen, die so ein Modell haben, wo sie sagen, du hast vielleicht... dass vielleicht auch teilweise was vom Lohnretour oder abgespeckt wird. Ja, das gibt's so.
Was war denn so in der gesamten Ausbildung das Schwierigste für dich?
Das Schwierigste war eigentlich der Theorieteil. Das muss ich schon sagen. Also die Theorie hat es ziemlich in sich in der Branche. Das habe ich auch vielleicht ein bisschen unterschätzt. Das wird auf sehr viele Fachgebiete aufgesplittert, sei es über Physik, Aerodynamik, Wetter, Meteorologie. Und da hast du noch 14 Abschlussprüfungen, die du bei der Behörde machen kannst. Und du musst, fünf Versuche bei der Behörde, 5 Prüfungsantritte und musst mindestens immer 3 Fächer machen. Ja, und das Problem ist, wenn du halt Fächer zum Beispiel nicht bestehst, kannst du schon einmal wiederholen, aber wenn du es jetzt 2. Mal nicht bestehst, dann bist du gesperrt für das Ganze. Und das war schon, also es sind schon sehr intensive Fachbereiche und das muss schon jedem bewusst sein. Also das ist dann nicht so klar, das mache ich so nebenbei. Also das waren schon Tage, wo ich mal verzweifelt bin und mir gedacht habe, packe ich das auch mal in dem Moment. Aber da muss man halt auch durchdauern, wie es überall ist, sei es in einem Studium, sei es sonst wo. Und das war sicher aber der mühsamste Teil.
Ja. Und wie viele Flugstunden brauchst du, bis du eine Maschine Aloha fliegen darfst?
Das ist jetzt eine gute Frage. Wenn ich mich damals noch erinnere, das ist gar nicht so viel. Das waren damals, haben wir, glaube ich, 25 Flugstunden.
Ui.
Ja, und dann war der erste Alleinflug. Ja.
Okay.
Also es geht dann relativ zügig, muss man sagen. Ja.
Okay, nicht schlecht. Wie hat denn dein Umfeld damals reagiert, als du erzählt hast, dass Pilot werden willst? Hat es da eher Schulterklopfer gehe oder haben manche Leute den Kopf geschüttelt und gesagt, ja du, wo nicht gerne in die Schule gehst, wie willst du das schaffen?
Das ist jetzt genau der springende Punkt. Also die Größte, wo die mit dem Kopf geschüttelt haben, waren eh meine Eltern zuerst, ja, weil sie gesehen haben, um Gottes Willen, gerade du, ja, wo ich so gerne lernst. Und ja, haben sie ja gar nicht so unrecht gehabt, weil ich war nicht der große Lerner. Ich habe immer geschaut, dass ich mit minimalem Aufwand das meiste rausholen, sage ich jetzt einmal. Ja, das war so meine Stärke. Würde ich sagen, ist schon heute noch meine Stärke, ja, irgendwo. Und ja, da war natürlich schon eher zuerst ein bisschen irgendwo Skepsis da. Ja. Ich meine, klar, im Umfeld so ein später Kollege gesagt, ja, cool, lässig, klingt
ja,
cool.
Ja.
Aber da ist jetzt hier aus einer anderen Perspektive. Ja. Aber die Eltern natürlich sich schon ein bisschen Sorgen gemacht. Aber jetzt am Ende des Tages ist ja Gott sei Dank alles so gekommen,
ja, wie es soll. Was würdest du sagen, welche Eigenschaft braucht ein wirklich guter Pilot? Ist das Disziplin, Ruhe, vielleicht Entscheidungsstärke, was zählt da im Cockpit?
Ja, also es sind sehr ein paar Faktoren. Ich meine, ja, das sind jetzt vielleicht eher meine Ansichten, ob das am Ende des Tages so ist, ist wieder auf einem anderen Blatt Papier. Aber klar, Disziplin ist sehr eine wichtige Eigenschaft, und Zuverlässigkeit, ja. Vertrauen und Teamfähigkeit, würde ich jetzt sagen, ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, weil am Ende des Tages sind wir vorne ein Team, ja, und das heißt, auch wenn wir schwierige Situationen haben, und nochmal, es wäre jetzt einfach zu sagen, jeder Pilot muss einfach ruhig sein und gelassen, wenn man sich ja, jeder Mensch ist ein Individuum, jeder Mensch reagiert anders auf Situationen. Das heißt, ja, das könnte man nie so ein bisschen ins Extreme abklopfen, wo einer ruhig reagiert in einer Real-Life-Situation oder nicht. Darum ist es wichtiger, dass du als Team funktionierst. Und da gehört Disziplin, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit, finde ich, zu ganz wichtiger Faktoren, damit du als Team dann das bestmögliche Ergebnis am Ende vom Tag erzielst.
Was war eigentlich das Ziel mit deiner Pilotenausbildung? Hast du dort gesagt, ich weiß schon, ich will Kurzstreckenflüger, ich weiß schon, ich will Langstreckenflüger, Menschen, Frachtflieger. Was war so deine Intention, wieso wolltest du unbedingt Pilot werden?
Also meine Intention war schon am Ende vom Tag, dass ich im Passagierbereich lande. Ja. Mhm. Also mir hat das natürlich, weil ich bin noch mit dem, ja, als Kind aber aufgewachsen irgendwo in Urlaubflüge. Die Leute haben einfach eine ganz, ja, eine andere Atmosphäre. Ja. Die freuen sich auf was. Ja. Mhm. Die haben es geschafft, möchten jetzt weg, und das merkst du schon am Bord oft. Also die kommen mit einer Freude rein und haben einfach eine Gaude. Und darum war für mich schon immer eigentlich das Ziel im Passagierbereich am Ende vom Tag zum Landen.
Und wenn du denn Pilot bist, hast du denn die Qual der Wahl? Wo fangst du an zum Schaffen, oder ist es schwierig unterzukommen als Pilot?
Ja, das hängt wirklich eine Kleine von der Gegebenheiten der Moment ein Kleine ab. Mhm. Also, wie gesagt, unser Markt ist sehr, sehr stark wandelnd. Da gibt es immer nur Auf und Abs. Es gibt gewisse Branchen, und da kommen wir auch dazu, wo das halt sich ständig abwechselt. Und das kann sein, dass entweder, wie jetzt aktuell, haben wir einen Markt, wo man relativ viele Chancen hat, wo eigentlich überall irgendwer werden sucht. Kann aber auch sein, dass jetzt zum Beispiel der ganze Markt tot ist. Wo ich damals fertig war Europa tot. Also da hat es kein einziger, gerade für Leute, die frisch aus der Flugausbildung kommen sind, hat es keinen Arbeitgeber gehabt, der eingestellt hat. Ja, da hast du müssen nach Afrika, vielleicht Amerika, wenn es gut gegangen ist, vielleicht auch Asien. Mhm. Aber da war Europa ganz schlecht. Jetzt, Gott sei Dank, sind wir sogar in dem Stand, dass die Airlines wieder selber ausbilden, dass man sich wirklich auch über Airline-Bewerber kann, wo der von Null auf die ausbildet und die dann gleich übernimmt. Aber wie gesagt, du musst leider immer klar auf dem Markt schauen, wie das halt gerade Angebot und Nachfrage ist. Ja.
Als was hast du denn mit 21 Jahren angefangen, oder wo hast du angefangen zum Schaffen?
Ja, ich habe dann, muss ich sagen, war in der glücklichen Situation, dass ich den Einstieg gehabt habe im Privatjet-Bereich. Also zuerst einmal durch einen Bekannten habe ich damals ein Type-Rating erwerben können auf einem kleineren Privatjet und bin für den geflogen, aus Alteri raus. Und dann in weiterer Folge bin ich nach Wien gegangen auf dem gleichen Flugzeugtyp und bin für eine große Privatjet-Firma aus Wien geflogen, die haben hauptsächlich auch Zubringerflüge für die Wiener Stadthalle braucht, also sprich, das waren Sänger, Künstler etc. Und bin für die dann auch ein Jahr lang aber geflogen. Und da war ich damals in der glücklichen Situation, aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem Unternehmer, wo man es unterhalten hat, dass das dann alles so gekommen ist, ja.
Das heißt, du hast Stars und Sternchen in der Luft begleitet.
Ja, das stimmt.
Also, wer war da schon dabei?
Ja, waren schon ein paar dabei. Also es war von Ding, die J.K. Rowling, wo die Harry Potter Bücher auch geschrieben hat, die war dabei, dann war der Justin Bieber war dabei, dann waren Sportler natürlich dabei, da war der Tom Brady, wo man vielleicht kennt, vom Football aus Amerika.
Ja.
Klar, viele Politiker natürlich,
ja.
Quer durch, also gerade halt damals hauptsächlich natürlich österreichische Politiker, aber ja, da hat es keine Grenzen gehabt, also der, wo zahlt hat, der hat man mitgenommen.
Hast du die auch kennengelernt?
Ja, in der Tat, also es ist wirklich total interessant, einmal, wenn man die Leute kennenlernt, abseits, denn ja vielleicht vom Fernsehbild, von der Kameras, weil du hast ja noch gemerkt, wenn die mal im Flugzeug waren und die Türen waren, zudem war richtig so ein Durchschnufer. Ja, also so richtig mal, jetzt kann ich mal runterfahren.
Ja.
Und natürlich sind wir das nicht hintereinander und gesagt, oh, Autogramm da und Foto da und hin und her, das ist ja vertraglich bei uns, also geregelt hätte man gar nicht dürfen.
Ja.
Aber du hast schon gemerkt, du bist natürlich im Flug auch mal dann auch als Pilot hinterher und gesagt, hey, ob alles okay ist, wie es einem geht. Und ja, die einen waren eher gesprächiger wie die anderen.
Mhm.
Und einmal hat so eine coole Sache gegeben, da war aber der Tom Brady, das ist vielleicht eine coole Geschichte. Der ist damals mit der Giselle Bündchen, haben die da Urlaub gemacht in Europa, ich glaube, Heraklion sind die. Und dann haben wir die geflogen und dann haben wir da damals geplaudert, oder bin ich mit ihm ins Räder gekommen, war ein richtig ein netter Kerl. Und dann hat er gefragt, ob ich Football schaue. Und er war halt dann, ja, und ich gesagt, er war damals bei New England, sage ich, ja, schaue ich. Und dann sagt er, ob ich noch hinnehme. Und sage ich, ah, ist nicht so mit dem Verein. Ich sage so, wenn so bin ich New York Giants. Sage ich, es tut mir leid, da kann ich mit dem nichts anfangen. Hat er eh gelacht und so. Und dann habe ich gesagt, aber ein Kollege von mir, der ist wirklich ein großer Fan von der Patriots. Oder? Ja, okay. Und dann haben wir ein geplaudert, dann war es vorbei und dann beim Mustiger sagte, ja gut, ciao, machen's gut, guter Heimflug, ja, dann ist er raus und dann hat er auf die letzte Sitzreihe hat er ein Trikot vor sich gelegt und unterschrieben und hat er da gelassen. Und das hat er auch mal nicht gesehen, das hat er in den Sack hinter reingelegt und das habe ich dann meinem Kollegen geschenkt in weiterer Folge, weil ich wusste, er ist ein riesen Patriots-Fan, wo er halt signiert hat, weil er gewusst hat, ich habe einen Freund und das muss ich sagen, da ist er zum Beispiel ein richtig, ein lässiger Typ gewesen.
Ja, voll cool. Und voll cool, dass du nicht geschleimt hast und ehrlich warst.
Nein, das bringt ja nichts. Man muss auch ein bisschen Stichel ab
und so. Okay, aber gibt man sich da besonders Mühe mit der sanften Landung, wenn jemand so besonders im Flügel ist oder denkst du jetzt nicht drüber nach?
Nein, also das, am Ende des Tages über das denken wir nicht drüber nach. Es war also, das war natürlich gerade am Anfang, wo ich meine, ich sage ja, das war damals, war 21 war das Besonderes natürlich. Aber es ist wie alles im Leben, es wird irgendwann normal, ja. Also es ist allein was so, wenn man es mal gewohnt ist, dass die Leute an Bord sind, dann ist das auch nichts. Ja, am Ende des Tages sind es auch noch Menschen und dann hat das auch irgendwie den Wert den irgendwo verloren, die Besonderheit am Ende vom Tag. Ja.
Wie lange hast du das denn gemacht?
Das habe ich gemacht in einem Jahr.
Okay. Und danach hast du gesagt, ich mag nicht.
Ja, nein, so war es denn auch nicht. Es war dann eigentlich auch, ja, auch vielleicht wieder irgendwo richtige Zeit am richtigen Ort. Ja, habe ich auch durch Zufälle wieder einen Bekannten getroffen. Der hat selber in Alter bei der Peoples geschafft. Und der hat mir dann halt angehört und gesagt, hey, wir suchen Leute, hast du nicht wieder Lust ins Ländle kommen und so. Magst du nicht mal ein bisschen bewerben? Dann habe ich gesagt, boah, na, mach mir eigentlich gar nicht da. Nein, also ich blieb in Wien hin und her. Dann haben wir nochmal geredet. Und sage ich, ja, eigentlich hast du recht, komm auch schon, aber kann man sich halt bewerben. Ja, einfach mal anhören und dann kann ich immer nein sagen. Und dann aber habe ich halt dieser Bewerbungsprozess durchlaufen. Das ist in der Flügerei ein bisschen anders, wie man es jetzt kämpft, vielleicht aus der Privatwirtschaft. Mhm. Das ist ja nicht so, dass ein Vorstellungsgespräch ist oder vielleicht noch eine Probe schaffen und dann sagt man ja oder nein, sondern da hast du spezielle Selektionen und die gehen über einen längeren Zeitraum. Und dann, das sind noch mehrere Tage, die habe ich dann absolviert. Und da ist noch ein Creme, das bestimmt nicht einer, sondern da sind mehrere Leute drin. Bei mir waren das damals 5 Personen. Und die haben die selektiert und dann hat es irgendwann eine Entscheidung gegeben. Und ja, dann hat das eigentlich gepasst, vor allem vom Gesamtpaket. Und dann bin ich irgendwie so wieder zurück ins Ländle gekommen, weil ich in Alter flügern können bei der Peoples und ja, jetzt bin ich auch schon wieder 8 Jahre da, also
Wahnsinn.
Bin da hängen geblieben dann, ja.
Nicht schlecht. Wie viel Kündigungsfrist hat denn ein Pilot im Vertrag festgehalten?
Hängt vom Arbeitgeber prinzipiell ab. Hängt da davon ab, man kann bei unserer Zusatzqualifikation erwerben zum Flüger, dass man als Ausbilder agiert, wie in anderen Firmen oder in sonstiger Funktionen. Und je nachdem ist schon die Kündigungsfrist. Also ich sage, mir persönlich, jetzt, das kann ich auch sagen, wir haben 3 Monate Kündigungsfrist, eigentlich standardgemäß. Kann aber auch sie, je nach Arbeitgeber, dass 6 Monate Kündigungsfrist hast oder bei Schlüsselpositionen kann es aber auch sie, dass sogar ein Jahr Kündigungsfrist sind.
Okay.
Dass man das wirklich adäquat noch besitzen kann.
Alles klar. Wie schaut denn jetzt so ein ganz normaler Arbeitstag bei dir aus? Wann fängt er da, was für Aufgaben hast? Wann kommst du wieder heim?
Ja, das hängt da gleich vom Flugplan natürlich ab, wenn der Arbeitstag beginnt. Bei uns ist jetzt zum Beispiel so, es wird, sagen wir jetzt, kann man sich wirklich in einem Schichtbetrieb vorstellen, es wird bei uns in zwei unterschiedlicher Dienst eigentlich agiert, und zwar haben wir einen Frühdienst und einen Spätdienst. Mhm. Der Frühdienst bedeutet 5,50 Check-in-Zeit in Alter in der Schweiz, also da muss ich am Flughafen sein. Und dann beginnen wir mit der Flugvorbereitung. Flugvorbereitung heißt, wir haben Flugpläne, da sind gewisse Werte drauf, Gewichtsberechnungen, da sind Flugzeiten drauf, Spritberechnungen. Das schauen wir uns an, schauen wir, was möchten wir tanken, was nehmen wir mit, was sind vielleicht unsere Ausweichflughäfen, wenn das Wetter nicht so passt. Ja.
Das entscheiden alles ihr, das kriegen dann nicht, ihr kriegt nicht voll getankte Flugzeuge angestellt, sondern das ist euer Job.
Genau, das ist am Ende des Tages unser Job, was schon so ist. Wir haben zum Beispiel wie viele Firmen einen externen Anbieter, der uns die Flugpläne schon vorfertigt. Also der kommt schon mal mit Ideen, ja, und wir schauen dann drüber und zeigen, wie passen mir diese Ideen an, weil das ist einfach nur ein operativer Aufwand. Das haben viele Firmen intern, wir sind zu klein, wir sind jetzt extern Vergeber, und dann kriegen wir das und dann schauen wir uns das an und anhand dessen bestimmen wir, was wir tanken denn. Das besprechen wir dann im Team, was macht Sinn. Und ja, dann eigentlich, das dauert im Schnitt, sage ich mal so, oder sollte dauern 15 bis 20 Minuten, ja, wenn alles halbwegs vernünftig passt. Kann man sich das so mal länger geht, wenn jetzt gerade das Wetter überall schlecht ist oder so.
Ja, ja.
Und ja, und dann geht es eigentlich für uns aus zum Flugzeug. Und also zuerst, bevor wir losgehen, werden wir zuerst gleichen uns ab mit der Kabine. Ja, was sind die für Daten, was sind die für Passagiere, wie wird das Wetter natürlich, das wird dementsprechend besprochen. Dann gehen wir alle zum Flugzeug und dann hat jeder so seine Aufgaben zum Erledigen. Ja, die Kabine hat kabinenrelevante Sachen, wo sie vorbereiten müssen. Im Cockpit ist denn so, der Co-Pilot, der macht meistens die Vorbereitung im Cockpit, sprich, der dreht einmal das Flugzeug auf, macht gewisse Checks vor Systemen. Und der Kapitän oder ich jetzt im Speziellen sehen, gang den Us einmal beim Flugzeug rundherum. Das heißt, da schauen wir mal auf technische Defekte, sind Beschädigungen, sind Leitungen, wo kaputt sind, Hydraulikleitungen, sind Treifer in Ordnung, sind Triebwerke in Ordnung. Das ist einfach mal eine optische Kontrolle zusätzlich zu der systematischen, was im Cockpit stattfindet, parallel. Und wenn wir dann dort drinnen sind, dann werden dort dann die letzten Vorbereitungen getroffen. Das heißt, da wird dann die Route eingekehrt, wo wir langfliegen, dann checken wir nochmal die letzten Wetterdaten, Geschwindigkeiten, wo wir rechnen zum Abheber. Ja, besprechen nochmal, was machen wir, wenn vielleicht der Triebwerk in dem Moment nicht geht, bevor wir abheben, nach dem Abheber, wie schaut der Plan aus. Und ja, und dann sind wir eigentlich, lassen wir Passagiere kommen, sind in der Luft. Ja. Und dann in der Luft ist meistens so, dass also Start wird wirklich händisch gemacht, also ist nicht automatisiert. Ab einer gewissen Höhe können wir nur den Autopilot dazuschalten, was man auch tun. Das ist einfach nochmal ein Backup für uns, wo wir dann nur noch Inputs geben. Und dann wird es eigentlich während des Fluges ist unsere Hauptaufgabe, dass wir das Ganze überwachen, denn die Systeme, mehr oder weniger. Also sprich, da sind wir dann in Austausch über den Funk mit der Fluglotsen, die uns gewisse Vorschläge geben, wo wir anfliegen sollen oder Richtungen, wo wir anfliegen sollen. Also von der Route her. Und ja, des Weiteren im Flug dann selber besprechen wir schon wieder die Landung, was erwarten wir, wie schauen unsere Szenarien aus. Da geben wir unsere ganzen Werte wieder ein. Und dann ist es auch so im Anflug, dann ab einer gewissen Höhe schalten wir den Autopilot wieder aus. Und dann ist schon die Landung dann wieder, eigentlich machen wir selber, Blödsinn vorhanden, Handwerk. Und ja, dann geht es zur Parkposition. Aussteigen, dann im Schnitt 40 Minuten Umdrehzeit. Ja. Das heißt, tanken, wieder dasselbe Spiel, alles vorbereiten, Passagiere und dann geht's wieder retour.
Okay, welche Strecke fliegst du so vor Altenrheiner weg?
Also vor Altenrhein, klar, unsere Rennstrecke, sage ich immer, das ist Wien. Das ist natürlich jetzt hauptsächlich jetzt an, würde ich sagen, am Business-Sektor angelehnt. Ja, freut uns natürlich aber auch über jeden Tourist, der da gerne mit will in die große Stadt. Und ansonsten haben wir jetzt im Sommer gerade über unsere Partner Romberg und Highlife-Reisen noch Urlaubsflüge. Also sprich, da fliegen wir quer durch Europa, sei es vor Sardinien, Griechenland, Spanien, Italien, alles dabei. Ja, quer durch Europa.
Bist du schon mal Langstrecken geflogen?
Nein, halt nur als Passagier, ja.
Aber selber noch
selber, nie? Selber nicht, nein. Also ich war jetzt man kann sagen, jetzt im Business-Jet-Bereich da vorne, da bin ich noch so in Mittelstrecke, sage ich mal, geflogen. Das ist alles so bis zu 6 Stunden. Ja, da bin ich schon um meine 4 bis 6 Stunden geflogen, 6 ist übertrieben, 4, 5 Stunden. Aber nein, jetzt wie gesagt, bei der People sind wir wirklich spezialisiert auf Kurzstrecke.
Reizt dich das so gar nicht, Langstreckenflüge?
Das Einzige, was einem vielleicht reizt, ist, wenn man auf einmal in ein Flugzeug fliegt, wo nicht mehr wie jetzt 36 Tonnen hat, sondern vielleicht auf einmal 400 Tonnen. Ja. Das ist der Reiz dahinter. Aber am Ende des Tages höre ich mir mal an, im Ende des Tages hocke ich in der allerersten Reihe vorne, was so super ist, ich habe den besten Ausblick und was hinter dran hängt, kriege ich eh nicht mit. Also drum ist es so, bei der Langstrecke hast du halt andere Herausforderungen, da reden wir halt gerade vor allem Verschiebungen von Zeitzonen, wo natürlich auf Dauer für den Biorhythmus nicht optimal sind. Drum muss ich sagen, bin eigentlich bei der Kurzstrecke sehr zufrieden und gut aufgehoben.
Und welche Strecke fliegst du am liebsten und wieso?
Eigentlich müsste ich jetzt sagen Wien, aber das stimmt nicht.
Nicht Arneloser.
Nein, Wien ist eine schöne Strecke, aber prinzipiell muss ich sagen, fliege ich schon gerne immer in Richtung Spanien. Ich weiß nicht, ich bin gerne drunter. Ja, jetzt gerade die Balearen. Ich muss sagen, ich meine, ich gerade wurscht, Menorca, Mallorca, Ibiza sind jetzt so die Strecken, wo ich immer sehr gerne unterwegs bin.
Gibt es eigentlich so für den Anfang leichtere Flughäfen mit einfacheren Landungen oder wirst du als fertiger Pilot gleich überall angeschickt? Oder gibt es sogar Unterschiede bei den Flughäfen?
Das ist sogar eine gute Frage. Doch, das gibt es in der Tat. Also es werden Flughäfen unterschiedlich kategorisiert, nennt man das. Das gibt bei uns so, das A, B und C.
Ja.
Und sagen wir mal, A-Plätze sind nicht so leichte Plätze, da kann jeder anflügen, da hast du wenig Hindernisse, da hast du lange Landebahnen, breite Landebahnen. Das wäre jetzt konkret zum Beispiel wie Wien. Ja, das ist jetzt so ein Platz, da dürfte jeder quasi anflügen nach der Ausbildung. Umgekehrt haben wir jetzt zum Beispiel auch einen Flughafen bei uns im Portfolio auf Korsika, das ist Calvi. Das ist ein Kategorie C-Platz, eigentlich die höchste Kategorie. Das heißt, da dürfen nur Kapitäne landen, keine Co-Piloten und du brauchst Sondertrainings. Also du brauchst ein Sondertraining im Simulator, du brauchst Sonderschulungen in der Firma. Das muss ja behördlich alles bewilligt werden zuerst. Das ist ein sehr hoher Aufwand, dass du überhaupt an dem Flughafen rein darfst. Grund dafür ist, weil der Platz so gelegen ist, der ist eingekesselt mit einer Bergkette. Da ist so ein U quasi und ab einem gewissen Zeitpunkt kann man nicht mehr durchstarten. Und ich würde schon in den Berg hineinfliegen. Das heißt, darum gibt es da spezielle Berechnungen, spezielle Verfahren. Und da brauchst du dann einen gewissen Erfahrungsstand. Und solche Plätze gibt es aber quer um die Welt verteilt. Ja.
Okay, also gibt es schon schwierige Landeplätze und einfache.
Genau.
Macht man denn als Pilot regelmäßig so Psychotests oder ist das keine Pflicht?
Psychotest, das klingt immer so lustig.
Aber das will ich falsch ausdrücken.
Nein, das passt gut. Ja, ich meine, ein psychologisches Assessment, ja.
Ja,
ich sage jetzt, am Ende vom Tag ist schon so, prinzipiell wirst du auf das selektiert bei der Einstellung. Also sprich, wenn du zu deinem Arbeitgeber gehst, dann wirst du psychologisch auch assessed quasi. Danach, in weiterer Folge, ist das eher, ich sage jetzt mal so, auf so einer, das sind in Sinne einer Überprüfung, sondern auf einer Schulungsbasis. Ja, wir haben da jährlich gewisse Trainings, die wir absolvieren. Und da gibt es auch aber eine Art von Training, das baut ein bisschen auf Kommunikation in der Crew, auf psychische Belastungen etc. Aber da wird das mehr oder weniger geschult, aber nicht überprüft. Das heißt, eigentlich nach der Einstellung per se hast du jetzt nicht wirklich nochmal in dem Sinne eine psychologische Überprüfung.
Okay. Ist es eigentlich heutzutage noch möglich, so einen Blick ins Cockpit zu werfen, oder ist das nicht mehr so erwünscht?
Ja, also möglich ist es schon. Es ist aber halt meistens nur dann möglich, wenn du am Boden bist. Also es ist leider so, es darf wohl, kann ich auch jedem ans Herz legen, bitte jederzeit, also beim Einsteiger oder beim Umsteiger immer kurz vorne.
Also nervt
Flugbegleiter
euch das nicht?
Nein, gar nicht. Das ist ja schön. Das sind ja für die Leute Erlebnisse am Ende des Tages.
Ja.
Bitte immer nachfragen. Wir werden da sicher nicht nachsagen. Aber leider im Flug, so wie es mal war, da sind jetzt die Sicherheitsbestimmungen mittlerweile doch sehr, sehr, sehr extrem. Und ja, da ist es einfach leider nicht möglich.
Ich fliege jetzt auch zweimal im Jahr mit dem Flüger, mal 3, mal 5 Stunden. Ich habe jetzt aber noch nie einen Piloten gesehen, der rausgekommen zum aufs Klo. Dürfen da das gar nicht oder planen da das so, dass er nicht müssen? Was gibt es denn da für Bestimmungen?
Doch, das dürfen wir Gott sei Dank schon, sonst wäre es auf Dauer ein bisschen schwierig. Aber was vielleicht viele nicht sein ist, im Normalfall, jetzt gerade bei größeren Flügen, hast du ja mehrere Flugzeugtoiletten. Das heißt, normal ist, also vom Design her, so dass eine Flugzeugtoilette hinter der, also quasi vor der Cockpit-Türe liegt, mhm, ja, bevor man ins Cockpit läuft. Mhm. Das heißt, da gibt es auch ein Verfahren dazu, das ist einfach nur ein Sicherheitsmechanismus. Wenn wir jetzt zum Beispiel aufs Klo gehen möchten, dann müssen wir die Flugbegleiterin anrufen, die muss den vorkommen. Da haben wir dann auch einen Vorhang bei dieser Galley, das muss ja alles zuziehen quasi, wir sichern, sage ich mal. Und dann gibt es Verfahren, da kannst du schon einen Start, wie von der Tür an oder nicht. Und wenn keiner Start, kannst du aber die Tür dann aufmachen anhand von der Kamera. Und dann kannst du raus und dann kannst du aufs Klo.
Fühlt sich das nicht komisch an? So, oh Gott, ich muss jetzt um meine Sicherheit bangen? Oder halt, wie ist das
mit dir, so vom Gefühl her? Ich würde es gerne um Sicherheit bangen nennen. Ja, es ist halt einfach, ich glaube, es ist halt ein Verfahren, es hat sich damals etabliert, leider aus gewissen Vorfällen. Ja. Und es ist ja gut am Ende vom Tag, am Ende des Tages möchten wir ja alle gut ankommen. Und darum muss ich sagen, verkaufen wir uns da wenig jetzt, ob wir da kurz in die Kamera schauen müssen oder nicht. Ja.
Okay. Wie ist denn das, wenn jetzt du heute Morgen aufwachst, du müsstest um 10 vor 6 im Flughafen sein und du merkst, boah, mir geht es gar nicht gut. Kannst du dich einfach so spontan krank melden oder gibt es denn ein Problem?
Nein, das hören wir sogar, bei uns ist das sogar ganz Spezielles, weil bei uns hast du das gar nicht krank melden. Bei uns gibt es so etwas, das nennt man unfit to fly, also einfach nicht fit zum Fliegen. Mhm. Das muss gar nicht sein, dass du krank bist. Ja. Das kann sein, wenn du jetzt ganz blöd sitzt, irgendein Stressfaktor in deinem Leben, beziehungsweise was auch immer, du fühlst dich aktuell psychisch nicht 100% in der Lage, warum auch immer, dann kannst du dich unfit to fly melden. Denn ist es halt so, wir haben Bereitschaftsdienste auch. Ja, das heißt, ab einer gewissen Uhrzeit natürlich so, dass es sich ausgab für einen Flug und dann wird einfach der Bereitschaftsdienst aktiviert. Mhm. Ja, und der springt dann nie. Also da haben wir von jeder Position gewisse Leute auf Abruf und das ist schon im Dienstplan so mit verplant.
Was ist, wenn jetzt du an Bord bist und da gibt es einen medizinischen Notfall? Ist das schon mal passiert?
Ja, haben wir auch schon gehört. Ja. Das muss man sagen, kommt doch gar nicht so selten vor. Ja. Es ist schon gerade auch bei unserer älteren Generation, wenn es warm ist, sehr, 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 sehr stark heiß und vielleicht wenig trunken hat, also jetzt vielleicht gar nicht ein medizinischer Notfall per se, aber auch mal kreislauftechnisch. Mhm. Aber auch ich habe schon mal gehört auf einem Flug auf Mallorca. Da ist Gott sei Dank so, dass unser Kabinenpersonal ist geschult auf medizinische Zwecke. Die besprechen auch immer jeden Tag vor jedem Flug medizinischen Themen durch und haben da immer wieder Auffrischungstrainings. Die kümmern sich dann natürlich darum, informieren uns und je nach Schweregrad natürlich von der Person muss man dann entscheiden, geht man zu einem anderen Flughafen, landen wir zwischen oder was tun wir. In unserem konkreten Fall, bei mir war es damals so, dass die Dame sehr so weit gegangen ist, dass wir nur noch Malle gekommen sind, aber dort dann sofort am Boden Sanitäter angefragt haben, die sind dann noch direkt vor Ort, haben die schon gewartet an der Parkposition und haben die Dame dann mit entgegengenommen.
Okay.
War auch nichts Gefährliches, weil es eher ein bisschen kreislaufbedingt ist dann wieder ein bisschen besser gegangen. Aber ja, das kann hier und da schon mal vorkommen.
Okay, und wenn oder in welchen Situationen kann es zu einer außerplanmäßigen Landung kommen? Also medizinischer Notfall, was gibt es denn noch für Situationen?
Es kann natürlich hier einfach ein technischer Defekt. Mhm. Ja, das kann oder natürlich also ein technischer Defekt oder ein schwerwiegender technischer Defekt, denn am Ende vom Tag, ja. Oder auch natürlich das Wetter. Also da sind wir leider auch nicht davor gefeit in Alteri. Wir haben sehr stark in der Übergangszeit mit Nebel zu kämpfen. Ja. Und es gibt immer so ein gewisses Minimum, bis wo ich mal anfliegen darf. Und ab dann muss ich die Landebahn sehen. Wenn ich das nicht sehe, dann muss ich durchstarten. Und wenn es dann kein Wetter ist, dann muss ich einen anderen Flughafen anfliegen. Was jetzt in unserem Fall Memmingen ist aktuell.
Was heißt durchstarten für viele, die den Begriff nicht kennen?
Durchstarten heißt einfach, dass ich am Ende des Tages nochmal die Triebwerke der Schubine schiebe, dass die Triebwerke hochspulen und dass ich dann eigentlich wieder nochmal abhebe, also dass ich gar nicht bis zur Piste herbekomme. Dann zieht man den Flügel eigentlich wieder hoch und geht auf einer Sicherheitshöhe, sage ich mal, wo man frei ist vor gewissen Hindernissen. Und das ist ein Durchstartmanöver.
Gibt es irgendeinen Flug, der da bis heute besonders in Erinnerung geblieben ist? Positiv wie negativ, fällt dir da was ein?
Besonders in Erinnerung, also wie gesagt, war sicher der eine Flug damals im Business-Chat-Bereich mit dem Tom Brady, wo er das Trikot unterschrieben zurückgelassen hat, nachdem wir plaudert haben, das war doch sehr besonders. Wobei ich muss sagen, ich habe eigentlich viele besondere Flüge. Ich meine, gerade jetzt muss ich sagen, bei meinem Arbeitgeber, bei der People's, haben wir. Man merkt einfach, wenn man die Leute in Urlaub fliegt, es ist immer was Schönes. Mhm. Sie kommen auch gerne mal ins Cockpit und sagen hoi und sagen, wie es einem gefallen hat. Mhm. Und mhm. am Ende des Tages gehört es ja jedem so, wenn man das Lob kriegt, hey, es war super mit euch, es hat uns taugt, mit einer Gaude gehabt, wir kommen wieder.
Ja.
Ich glaube, dann ist es schon ein toller Tag für uns alle und das haben wir Gott sei Dank öfters. Ja.
Das Lob, ist das so das Klatschen am Ende bei der Landung?
Ja, das ist, ist witzig, weil oftmals hören wir es gerne.
Nein.
Also es gibt ja hier und da klatscht man hier und da nicht, ja. Aber natürlich freut es uns am Ende vom Tag, wenn die Leute zufrieden sind mit der Leistung, die sie bucht haben, ja, und das Gefühl haben, hey, das hat alles super funktioniert. Aber oftmals ist es so, wenn wir noch spezielle Headsets im Cockpit hier, aber die Umgebung ein bisschen reduzieren, ja, dass wir uns auf das Wichtige konzentrieren können, dieses Noise Cancelling. Und ja, hier und da hören wir schon, wenn es extrem eskaliert hinter, was ja schön ist, aber im positiven Sinne. Aber ja, sonst teilen sie uns immer die Flugbegleiterin mit, wenn die Leute applaudieren oder zufrieden
waren. Ja, weil klatschen die, weil juhu, wir lernen noch, oder warum klatscht man eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Entweder klatschen, weil sich von dem Bauch überlebt, ja, mit einer Schwindliger da vorne, oder sie sagen, es ist super gemacht. Ich weiß nicht, was, jeder hat natürlich andere Erfahrungen immer wieder gemacht.
So vor beim Busfahrer, weißt, wenn zum Bahnhof kommst, alle klatschen. Also es ist so lustig eigentlich, oder? Aber
nein, ich muss sagen, es ist schon heutzutage nicht mehr, also schwierig zum sagen, aber ich glaube natürlich auch nicht mehr gang und gäbe, dass man klatscht. Das war eine Zeit lang ganz extrem, ja, habe ich gefunden. Jetzt ist, also ich sehe wieder, ich bin, wie gesagt, es freut uns natürlich nach. Wir nehmen es auf jeden Fall positiv, ja, auch wenn es nicht positiv gemeint ist.
Ja, wenn einer mal anfängt, wirklich, dann ist es wie eine Kettenreaktion, dann sind alle mit am Start.
Ja, das ist doch schön.
Für dich ist ja Flüger eine Leidenschaft, vermutlich, nehme ich mal ganz stark an. Wie kannst du dir erklären, dass doch noch so viele Menschen Flugangst haben?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, es ist oft einfach das Hintergrundwissen. Ja, weil es ist natürlich, glaube ich, schon was anderes, wenn wir hocken natürlich, wie gesagt, in der ersten Reihe, haben der beste Blick, wir sehen eine gewisse Sache. Das heißt, wir wissen oder können anhand von gewissen Wettersituationen schon mal sagen, also nicht alles, aber wir können natürlich sagen, da könnte es jetzt eher anfangen, ein bisschen schütteln oder ein bisschen turbulent werden, da weniger, wir haben gewisse Wetterkarten. Und ich sage jetzt, für Passagiere ist das ein bisschen schwieriger, weil du bist eigentlich in einer geschlossenen Hülle, hast nur kleine Fenster, das heißt, du kannst dich auch im Raum nicht so richtig gut orientieren, außerhalb, ja, wie jetzt beim Autofahrer. Ja. Da siehst du ja gewisse Gefahren schon vorher, was du jetzt als Passagier nicht siehst. Sondern es fängt auf einmal an, zum Beispiel für ruhig wäre extrem stark wackeln. Ja, und ich glaube, das ist bei vielen Leuten, glaube ich, eher so ein kleines Thema. Nur weil es wackelt, ist das nicht gefährlich. Ja? Und das ist auch ein kleines so in den Köpfen ab und zu drinnen, weil Turbulenzen können so um ein Fluggerät, wenn es nicht durch eine Gewitterzelle durchfliegt, was man ja nie würden, mutwillig oder was auch immer, ja, kann so eine Turbulenz am Flugzeug per se nichts anhaben. Ja? Und ich glaube, das ist eher das, wo die Leute ein kleines Angst entwickeln.
Was kann denn im schlimmsten Fall bei Turbulenzen passieren? Also wie erklärst du das jemandem mit Flugangst?
Ja, also Turbulenzen erkläre ich eigentlich immer so, weil letztes Mal haben wir ein kleines Kind an Bord gehabt. Das hat extreme Flugangst gehabt. Ja, das war acht Jahre und das Schwein im Cockpit ist innen gestanden. Und jetzt war die Frage, ja, haben wir gesehen, ob wir mit einem Kind reden können. So wie erklärst du jetzt einem kleinen Kind, was Turbulenzen sind am Ende vom Tag. Und ich vergleiche den immer so. Und ich sage, du warst doch schon mal auf dem See. Und ich sage, ja, sag ich, du bist schon mit dem Bötle gefahren. Ja. Oder? Und im Endeffekt macht das Flugzeug nichts anderes wie ein Boot. Der See, der hat ab und zu Wellen, ja, aufgrund verschiedener Sachen. Und das Boot folgt der Welle und darum kurz ins Wackeln. Und das Flugzeug macht eigentlich nichts anderes. Da sind wir unsichtbare Wellen, kann man sagen, in der Luft oder Reibungspunkte. Und am Ende des Tages folgt dem Flugzeug dieser Welle. Es ist eigentlich gut, dass das Flugzeug anfängt zu wackeln, weil das heißt, es kommt mit dieser Turbulenz. Ja. Und das ist am Ende des Tages das Entscheidende. Drum muss man sich da nicht dabei fürchten, das Flugzeug gleicht es im Endeffekt einfach aus und geht damit. Und wie gesagt, diese Flugzeuge sind im Betrieb getestet auf extrem hohe G-Kräfte. Da reden wir von 5, 6, 7 G zum Teil. Ja. Und in der Turbulenzbereich, da sind wir bei 1,5 G, soll das einmal auf 2 G von mir aussehen, da sind wir so weit weg, ja, vor Sachen, wo das testet ist. Also anhand von Turbulenz muss man sich nicht fürchten. Es ist, wie gesagt, sehr unangenehm hier und da. Aber ja, da kann ich nur jedem raten, Kaffee trinken, vielleicht ein Gläschen Wein und dann haut das gut hin.
Man hat jetzt auch schon, wenn man die Medien verfolgt, klar, das ein oder andere Mal Videos gesehen, wo die Leute dann halt bei einer Turbulenz nicht angeschnallt waren und Decke geschossen sind. Was passiert da? Sackt da der Flug ab? Oder wann passiert das?
Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Generell im Flugzeug, das ist vielleicht wichtig an der Stelle zu wenn das wird man immer angeschnallt bleiben, auch wenn die angeschnallt sind, vielleicht einmal kurzzeitig aus sind. Es gibt da gewisse Turbulenzen, das nennt man Clear-Turbulenzen, die können mir schwer voraussagen. Das können gewisse Strömungsausgleiche, Reibungspunkte sind in der Luft. Und das Problem ist aber das, eine Turbulenz ist wieder ein Aufwind oder ein Abwind. Also ist es kein Luftloch oder irgendwas. Und wenn diese Turbulenz gerade als Abwind kommt, ja, dann drückt der Flüger ab. Und aber wenn dann gleich der Aufwind dazu kommt, das heißt, die Atmosphäre gleicht sich immer aus, dann zieht das wieder auf. Das bedeutet natürlich, wenn du jetzt in der Kabine stehst und der Flüger geht von 0 auf 100, dann kannst du mal kurz abdrucken, ja, ein paar Meter. Und dann natürlich bist du wie kurzzeitig im Schwerelos und dann haut es dir an die Decke. Und da ist eine sehr hohe Verletzungsgefahr. Darum ist immer wichtig, außerhalb von den Anschnallzeilen nicht immer angeschnallt sitzen zu bleiben, wenn es möglich ist. Ja.
Aber auch das ist keine Gefahr.
Das ist per se keine Gefahr, es ist ein unangenehmer Zustand. Ja, wie gesagt, das ist schon eine stärkere Turbulenz. Wir unterscheiden noch Turbulenzen zwischen leicht, moderat und schwerwiegend. Und wie gesagt, solche Art von Turbulenzen ist schon natürlich schwerwiegend, kommen sehr, sehr, sehr selten vor, sind nur meistens eher Ausreißer. Aber es ist bestanden durch Verletzungsgefahr, wenn man da nicht angeschnallt ist. Ja.
Am meisten wackelt es ja auch, wenn man durch große Wolken fliegt. Was passiert in der Wolke, Dina? Oder?
Genau, also da ist eigentlich nichts anderes. In so einem Wolkenbild hast du aber eigentlich, das ist eigentlich nichts anderes wie eine Turbulenz. Das ist eigentlich nur, eine Wolke baut sich auf, kann aus verschiedenen Gründen ziehen, du kannst durch Feuchtigkeit ziehen, wo aufsteht etc. Und du hast sehr viele Auf- und Abwinde. Und das spürst du in der Wolke. Das heißt, eine Wolke zieht dich mal wieder auf, lässt dich fallen, zieht dich auf. Und das ist aber die leichte Turbulenz, und das ist immer mit Wolkenfeldern verbunden, da ist immer mit Energie zu machen.
Aber es gibt auch Turbulenzen, wenn es wolkenlos ist, oder? Seht ihr die irgendwie im Radar, wenn auf die zuflügen, oder merken die das auch erst, wenn er mit der Diener sind?
Das merken wir dann auch erst, wenn es so wie ist. Also wir haben schon Wetterkarten, wo sagen, dass in diesen Regionen mit sogenannten, das heißt Clear-Air-Turbulenzen zu rechnen ist. Das kann man im strahlend blauer Himmel sehen. Das Problem ist, per se, Sender kann ich sie nicht ohne erfassen mit dem Radar, weil da geht es dann wirklich eher um Ausgleichsströmungen, ja, sag jetzt einmal, wo Druckunterschiede ausgeglichen werden auf der Welt, wo es eigentlich, sag jetzt mal, wo einfach Reibungsunterschiede sind, wo die Luft aneinander rips und dadurch entstand Turbulenzen. Aber da haben wir leider keine Möglichkeit, um das vorzusehen. Wir können nur anhand der Wetterkarten deuten, in dieser Region könnte es sein. Ja.
Was muss jetzt wirklich passieren, dass ein Flugzeug einfach abstürzt?
Das ist eine gute Frage, dass ein Flugzeug einfach abstürzt. Ich meine, klar, es gibt Flugzeugabstürze natürlich, wenn wir wissen.
Ja.
Was muss passieren? Also, ist eine schwierige Frage. Also, da müssen wirklich entweder gravierende aerodynamische technische Bauteile abbrechen, dass das Flugzeug nicht mehr steuerbar wäre. Wobei, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, sage ich jetzt einmal. Das andere ist natürlich, wie man es gehört haben, vielleicht, wenn man sich noch ein paar Jahre erinnern kann, wo diese Thematik mit dieser Boeing 737 MAX war, wo ein vermeintliches Softwareprogramm den Flüger in der Lage gebracht hat, wo die Piloten nicht kontrollieren können. Wobei, da weiß man halt auch, da ist jetzt eher darauf zurückzuführen, dass es da ein Schulungsfehler war von den Unternehmen oder von dem Unternehmen oder gegenüber diesen Piloten. Das hätte man sonst auch anderweitig wahrscheinlich lösen können. Aber darum, dass ein Flugzeug jetzt wirklich per se so abschüsst, muss schon ein grober aerodynamischer technisches Gebrechen vorliegen.
Also nur weil beide Triebwerke ausfallen, heißt es ja nicht, dass ein Flüger abstürzt.
Also wenn beide Triebwerke ausfallen, dann ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Segelflugzeug. Und da kommt man schon relativ weit noch mit so einem Ding. Also klar, da muss natürlich schon, habe ich noch einen Flughafen im Umkreis, je nachdem in welcher Höhe das passiert, habe ich mehr Zeit oder weniger, wenn natürlich beide Triebwerke ausfallen würden. Aber wie gesagt, selbst auch stört noch eine gewisse Zeit. Hängt natürlich davon ab, wenn es jetzt kurz nach dem Start passiert, ist die Zeit natürlich sehr gering, denn dann muss ja die nächste Möglichkeit, das wäre bei uns jetzt der See, ja, okay, hilft nichts. Aber klar, ist schon natürlich das Szenario, wie wahrscheinlich ist es, dass gerade beide Triebwerke ausfallen. Ich meine, gibt Fälle, wo es auch schon so war, aber ja, ist jetzt schon sehr, sehr, sehr selten. Und wie gesagt, wenn du in einer großen Höhe bist, hast du schon eine Zeit, dass du da anderweitig im Segelflug doch relativ weit kommst, wo du noch gewisse Ziele ansteuern kannst. Ja.
Jetzt einmal unter uns zwar, gell? Mhm.
unter uns,
es bleibt unter uns.
Oh, sehr gut.
Ist so ein Flüger überhaupt dafür konstruiert, auf dem Wasser zum Landen?
Konstruiert per se, jetzt würde ich sagen, nicht. Es ist jetzt nicht vorgesehen, dass das Flugzeug auf dem Wasser landet, aber es ist schon so, dass du, also eine Wasserlandung wird natürlich ohne Fahrwerk durchgeführt und es ist schon so, dass es aerodynamisch möglich ist, dass du im Wasser aufkommst. Ich meine, da hängt es eher davon ab, von der Sache wie Wellengang, wo das Ganze beeinflusst, oder? Aber ansonsten ist es schon rein technisch möglich. Wie wir gesehen haben damals in New York
beim Aber es wäre so wirklich das Worst-Case-Szenario im Jahr für jeden Piloten, oder?
Ja, klar. Mhm. Also Wasser, ich sage jetzt mal, wie gesagt, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich lieber...
Auf der Wiese irgendwo.
Ja, aber ich sage jetzt so, wenn ich jetzt bei das Wasser aussuche, müsste ich lieber der Boden sein, nehmen wir den Atlantik, weil ich sage, wenn du irgendwie 5-6 Meter hohe Wellen hast im Atlantik, das ist dann eher schwierig, ja. Aber ansonsten ist es prinzipiell schon machbar. Ja.
Aber das hast du nie geübt?
Nein, das so etwas per se haben wir nicht geübt. Ich meine, du kannst im Simulator gewisse Szenarien mit Notwasserungen durchführen. Ja. Aber es muss man jetzt sagen, es kommt darauf an, wo fliegst du, in welcher Region. Ja, jetzt gerade, wo wir viel unterwegs sind. Klar, wir fliegen schon auch ein übers Meer, aber wir fliegen auch extrem viel über Festland. Da ist jetzt das Szenario vielleicht, dass wir im Wasser landen, gar nicht so wahrscheinlich ist. Wenn denn eher nach einem Startvorgang oder so auf Inseln. Aber sonst ist das, wie gesagt, eher unwahrscheinlich. Und nur, dass beide Triebwerke, wie gesagt, gleichzeitig ausfallen, da muss schon sehr viel passieren.
Man hört ja immer wieder von Vogelschlag in den Triebwerken. Wie oft kommt sowas vor?
Doch, hier und da mal vor. Also das schon. Das Ding ist, so ein Triebwerk ist so konzipiert, dass er so Vogelschläge in dem Sinne aushebt. Mhm. Also da gibt es so O-Tests, da werden Vögel in verschiedene Größen, also dass man es klarstellt, tote Vögel, keine lebendige Vögel, durch so ein Triebwerk durchgespeist. Da hört man schon, ob das Triebwerk, also es sind so Triebwerkstests von der Hersteller, ob das Triebwerk aushebt. Und das muss das auch ausheben in einem gewissen Rahmen. Ja. Wie gesagt, wenn jetzt da weiß nicht, was ein fetter Bodenseereiher hast mit was ich was, noch mal sagen, okay, der wird das Triebwerk schon beschädigen.
Ja.
Aber wenn jetzt du sagst, jetzt mal gewisse Vogelarten, Schwalben etc., kleine Vögel, die wird das Triebwerk sogar durchspeisen, das kriegst du vielleicht gerne mit.
Okay. Ja. Und passiert das eher bei der Start oder bei der Landung?
Kann prinzipiell bei beidem passieren. Ich meine, der Flughafen ist natürlich immer drauf, das ist schon bei uns, wir haben da so wie so Schreckkanonen, dass man schaut, dass man vor Start und vor Landung mit denen schießt, dass keine Vögel im Umkreis sind. Ja, da gibt es gewisse Abwehrsysteme, dass man dem vorbeugt. Aber prinzipiell davor gefeilt bist du natürlich am Ende des Tages nie. Wobei es jetzt mit dem Vogelschlag, wie gesagt, glaube ich nicht, dass das jetzt, wenn man das so auf die Historie betrachtet, gibt es da genug Fälle, dass das in den meisten Fällen gut geregelt werden kann.
Und was hat das denn für Auswirkungen? Kann man den Flug weiterführen oder muss man denn den Flug abbrechen?
Das hängt davon ab. Also wenn jetzt du einen vermeintlichen Vogelschlag hast, oder jetzt gerade ein gutes Beispiel, es war bei mir selber, ich habe vor ein paar Tagen auf dem Flug nach Griechenland beim Startvorgang, ich habe einen Vogelschlag gehabt, das hat man uns im Nachhinein in der Luft gemeldet. Der Tower, dass da zwei tote Vögel auf der Bahn liegen, das war kurz nach dem Abheben, haben wir die erwischt. Aber Triebwerke sind ganz normal gelaufen, es war alles normal, es war kein Geruch, es waren keine Vibrationen, keine Schäden. Dann haben wir den Flug einmal fortgeführt. Und dann in Griechenland macht man dann so eine Inspektion, wo man machen muss, bevor man weiter darf, da muss schon, ob es keine Beschädigung gibt. Und es war noch so, dann hat man festgestellt, dass man am Unterbauch des Flugzeuges war dann zum Identifizieren, dass man den Vogel dort eigentlich getroffen haben beim Abheber, also in keiner gefährlichen Area, sage ich jetzt einmal. Und dadurch hat man dann die Inspektion gemacht vor Ort dort unten und dann ist man wieder heimgeflogen, also kein Problem.
Okay.
Wenn jetzt das Triebwerk natürlich irgendwie Anzeichen zeigen würde, dass es nicht mehr rund läuft, dann würde man natürlich wieder retour landen. Ja.
Was empfiehlst du eigentlich Leuten, die Flugangst haben? Sollen die lieber am Boden bleiben oder sollen sie sich ins Flugzeug hocken?
Dann empfehle ich Wieswi und Schlaftabletten. Nein, Spaß beiseite. Nein, ich glaube, ich würde ihnen schon empfehlen, dass sie fliegen. Also es gibt da Flugangstseminare.
Bei euch?
Ja. Bei uns mittlerweile, da müssen wir im Airport nochmal nachfragen. Wir haben das früher mal gehabt. ob das nach wie vor so ist, da bin ich jetzt überfragt, weil das ist jetzt eher mitorganisiert vom Flughafen direkt. Aber das ist ja eine sehr, 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 sehr gute Sache. Das haben wir auch, wie gesagt, früher gemacht. Da war es wirklich so, dass man dann mit einer Gruppe auch mal wirklich, da gehst du dann wirklich ins Flugzeug. Du drehst schon alles auf vom Flugzeug. Die dürfen dann wirklich ins Cockpit vor, am Boden. Und man schaut sich alles an. Und man erklärt da vielleicht gewisse Sachen, damit die Flugangst, dass man die vielleicht ein bisschen lernen kann, ja, weil oftmals haben die vielleicht gewisse Vorstellungen, wo sie haben, wo gar nicht so sind. Und da hilft oft schon mal Zeuger, Reden, einer visuell das Ganze vor Augen heben, dass sich da zumindest einen Schritt bessert. Ja, ich meine, wie gesagt, am Ende des Tages, ich meine, bin jetzt kein Psychologe oder habe da jetzt vielleicht nicht der richtige Ansatz, was man sonst noch machen könnte, aber ich habe festgestellt, wenn man mit einer Leute, weil mir selber haben mit der Gäste an Bord, die wirklich kommen und sagen, sie haben Flugangst, und wenn mit denen dann ein Gespräch vor dem Flug führst, noch kurz so zwischen Tür und Angel, merkt man, die kommen mit einem ganz anderen Gefühl an die Sache dann an. Oder wenn du schon ein bisschen was Wetter dem erzählst für den Flug, ja, das ist dann schon wieder etwas ganz anderes. Und ja, darum würde ich deiner Leute schon raten, dass sie sich mit dem auseinandersetzen, wenn sie gern reisen. Ich meine, wie gesagt, ich kann keinen zwingen zum Flügen. Aber ja, wenn man ein bisschen weiter weg will, guckt man auch nicht drauf vorbei.
Haben die auch so Medikamente an Bord, wo man ein bisschen beruhigen kann?
Also wir selber haben Medikamente natürlich an Bord. Wir haben da so ein Kit mit medizinischer Sache. Wichtig ist nur, wir dürfen gewisse Sachen rausgehen, wo natürlich der Gast unterschrieben muss, an ihm zur Eigenverantwortung, und gewisse Sachen dürfen wir nicht rausgehen. Die dürfen wir nur, wenn ein Arzt mit an Bord wäre oder ein Arzt sich meldet an Bord, und der sagt, das dürfen wir verabreden. Also wir dürfen da nicht selbstständig eine halbe OP durchführen oder Medikamente rausgehen.
Ja, ich kann auch von mir ein bisschen reden. Ich bin ja, wenn ich das erste Mal geflogen, mein Gott, wann war das? Ich glaube 2003 bin ich das erste Mal geflogen. Okay. Oder, 2003, glaube ich. Naja, vielleicht sogar ein Jahr vorher. Dort habe ich habe keine Flugangst gehabt. Das hat alles super gepasst. Und dann bin ich einmal in die Dominikanische geflogen. Und dann sind wir über Nacht geflogen und ich bin nicht geschlafen. Es war alles, eigentlich war alles entspannt. Und plötzlich hat es ein Gewitter gegeben. Überm Meer. Und das hat so einen Rumpler denn da, dass hinter mir die Frau auf dem Platz hysterisch geschrien hat. Die hat sich so erschrocken, die hat geschrien, mich hat es aus dem Schlaf rausgerissen und ich habe gemeint, wir sterben. Und das war der Zeitpunkt, wo bei mir die Flugangst angefangen hat. Also das war so irgendwie ein traumatisches Erlebnis, dass die Frau so geschrien hat, dann war das ein Gewitter und ich habe die volle Panik gekriegt. Und von dort an, ich habe mit Schlaftabletten wirklich weg da.
Okay.
Also das war nicht mehr schön. Ich wollte noch unbedingt nochmal in die Dominikanische. Ich habe mir dann, glaube die stärksten Schlaftabletten geholt, die es gehabt. Ich bin inne an Bord, ich bin eingeschlafen und ich bin dort in Punta Cana wieder aufgewacht. Also es war wirklich schräg. Aber irgendwann, nach Mallorca kannst du nicht so eine Schlaftablette, das geht nicht. Und mir persönlich hat dann nur geholfen, ich bin dann noch im Internet über eine Seite von einem Piloten gestoßen und der hat Podcasts, wo er wirklich alles bis ins Detail erklärt hat, was eine Turbulenz ist, was, also der hat verschiedenste Szenarien einfach ganz genau erklärt und das war so der Knackpunkt für mich, wo ich dann einfach gelernt habe oder geschnallt habe, okay, das Flugzeug ist da oben einfach sicher, oder? Und ich glaube, daher kommt es so, dass die Leute einfach viele Unsicherheiten haben, weil sie sich zu wenig informieren, zu wenig Bescheid wissen. Schau dann Flüger, wieso blieb der in der Luft, oder? Das ist eigentlich so, für einen Laie denkst du, das geht's gar nicht. Aber ich glaube, ja, so ein Flugangstseminar, also hätte ich jetzt diesen Podcast nicht gefunden, der mir gleich geholfen hat, hätte ich definitiv sowas in Erwägung gezogen, einfach damit ich von 0 bis 100 alles erklärt kriege und weiß, so, das ist jetzt, wenn ich im Flieger hocke und es wackelt, aha, sind die Wolken, oder? Und das gibt auch nochmal ein bisschen Sicherheit.
Absolut, aber da hast du jetzt einen guten Punkt gesehen. Ich meine, heutzutage aber ist ja super, du kannst Podcasts hören, du kannst anderweitige Informationen holen, weil oftmals ist ja einfach, wie du siehst, du weißt nicht, was ist in dem Moment. Was jetzt für den, wo wir vielleicht vorne ganz entspannt drinnen hocken und unseren Kaffee trinken, kann es umgehen, dass hinter einer schreit.
Ja.
Weil einfach diese Wiss oder das, ja.
Und ich wollte auch nicht, dass ich meine Angst auf meine Tochter überdreht, oder? Weil die hat ja auch irgendwann einmal, ist sie in einem Alter, dann merkt die, okay, mit der Mama passt was nicht, oder? Also das war mir ganz wichtig und ich muss sagen, mir hat das wahnsinnig geholfen. Vielleicht, falls jetzt jemand so los hat, ein Tipp für euch, einfach so viel wie möglich übers Flüger informieren und dann merkt man, okay, das Gefährliche ist eigentlich die Fahrt zum Flughafen.
Das stimmt. Da sterben mehr Leute.
Ja, definitiv. So, jetzt muss ich mal den Vater wieder finden, zu dem, wo ich nicht wollte. Ihr könnt eigentlich, wenn jetzt alle Stricke reißen, ich meine, ihr seid zu zweit in meinem Cockpit, oder?
Genau, also bei unserer Art von Operation sind wir zu zweit, genau. Bei Langstrecke sind teilweise drei, da könnten sogar auch vier sein.
Okay. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jetzt beide Piloten irgendwie, keine Ahnung, einer schlecht wird oder wie immer sie nur mal flugfähig werden, könnte ein normaler Fluggast auf Flugzeug irgendwie landen?
Da gibt es interessante, ja, sogar auch Selbstversuche, wo sie im Simulator überprüft haben.
Ja.
Ich sage, prinzipiell irgendwie am Boden würdest du das Ding schon bringen. Also wenn du wirklich, ich sage jetzt einmal, am anderen Ende des Funks, da müssen wir natürlich wissen, wie man funkt, das wissen zum Beispiel unsere Mädels, wo man funkt. Wenn dort einen hast, wo diesen Flugzeugtyp kennt und wo dir vielleicht sieht, mit dem Knopfdruck schon mal das und schau schon mal, dass du das einmal so anbiegst, dann kannst du es einmal in die Richtung bringen, sage ich jetzt einmal.
Okay.
Ja. Ja, ich würde mir sogar trauer sagen, aber da kann ich mir so komplett täuschen. Ich würde mir trauer sagen, mit der richtigen Anleitung von extern, ja, zum Beispiel beim Funk, würdest du mit der Automatisierung das Flugzeug Richtung Boden bringen oder das Flugzeug zum Aufsetzen bringen, ja. Ich meine, die Frage ist natürlich immer, setzt der Flüger auf, hebschen auf der Landebahn?
Aber kompletter Autopilot gibt es nicht, der Flüger landen könnte?
Jein, sag ich mal, es gibt schon. Also du kannst schon, es gibt unterschiedliche, Kategorien zum Landen und Systeme. Und das haben wir damals gehört, bei der Peoples beim zweiten Flug, und das hat quasi ein Autoland. Also da schafft es der Flüger komplett vollautomatisiert zum Landen. Haben aber nicht alle Flugzeuge dieses System. Ja. Das heißt, wenn sie das nicht haben, dann kannst du nicht vollautomatisiert landen, dann musst du es am Ende des Tages du landen. Wie gesagt, ich glaube, es ist möglich mit Anleitung, aber ich würde es nicht ausprobieren wollen.
Nein, ich glaube auch nicht. Früher haben ja die Flüger immer überall Bildschirme gehabt, wo man gesehen hat, wo man gerade unterwegs ist, auf Kurzstrecken, auf Mallorca. Wieso gibt es das nicht mehr?
Hat meistens zwei Gründe. Ein Grund ist zum Teil Gewicht. Ja, alles, was Gewicht ist, so banal es klingt, alles, was Gewicht ist, muss irgendwo anders wieder einsparen. Das heißt, du verlierst wieder als Firma Geld, weil sonst kann ich vielleicht einen Koffer rein tun, weil ich habe ja immer ein gewisses Startgewicht in der Flughafen. Ich kann vielleicht Sitzreihe noch enger spannen und mehr Sitzreihe rein tun und das Gewicht so raus tun. Plus Wartung. Das sind ja meistens die Kosten dahinter, sind gar nicht so, wie soll ich sagen, so gering, wie man denkt.
Ja.
Und das ist meistens der Grund, dass auf Kurzstrecke Flüge, muss nicht hier sein, von der Ausstattung vom Flüger ab, dass es nicht immer vorhanden ist.
Ich habe schon lange nichts mehr gesehen in die Richtung. Also wirklich, egal welche Fluggesellschaft. Ja. Das war vor einmal fort. Es heißt ja auch vom Start, alle Handys, Laptops in den Flugmodus schalten. Was ist, wenn man das nicht macht? Kann das eine Gefahr für einen Flieger darstellen?
Ich sage jetzt mal, in der heutigen Zeit, so ehrlich muss man sehen, ist die Gefahr geringer. Es war früher sehr extremer. Das Ding ist einfach da, oder dadurch gegeben, dass das Handy, wenn das jetzt in dem Flugmodus ist, oder ein Laptop, sucht es dauerhaft Verbindung. Das heißt, durch einen Austausch von Funkquellen. Und mit dem arbeiten wir beim Cockpit auch. Ja, also wir haben zu meinen, die Funkquellen, die wir haben über unseren Funk, ja, wo wir funken, das kann uns den stören. Das heißt, da kann es so Interpolierungen geben, dass man dann nicht mehr verstand. Beziehungsweise es könnte im schlimmsten Fall auch gewisse Steuergeräte stören. Ja, weil da sich dann natürlich auch ein magnetisches Feld erzeugt. Wie gesagt, war früher eher das Thema. Heutzutage konnte es die Hersteller so gut abgeschirmt, dass es prinzipiell nicht so ist. Aber man merkt zum Beispiel schon, wenn jetzt viele, die nah am Cockpit hocken, wenn die zum Teil das Handy nicht im Flugmodus haben, kannst du jetzt mal wie so ein Piepsen oder so im Funk hören, dann wissen wir, quasi, dass wir unser Handy vergessen und abdrehen, wo gerade in der Nörli hat es sich jetzt ein bisschen interpoliert, aber ist heutzutage jetzt nicht so eine Tragik gewesen, dass es zu einem systematischen Ausfall führt.
Ja, weil es gibt halt doch Passagiere, wo man dann merkt, okay, die oder? Und wenn du den Flugangst hast, kann das natürlich die Flugangst verstärken, oder?
Absolut, ja. Absolut. Okay. Wenn du hast diese Querstellen.
Ja. Wo spürt man denn die Turbulenzen am wenigsten im Flüger?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Da scheiden sich ja klar die Geister, würde ich ja sagen. Ja. Was erfahrungstechnisch ist, aber das kann ich nur auf mich zurückführen, kann vielleicht ein anderer ganz anders waren. Ja. Was mir oft hand ist, wenn wir fliegen, dass wir es vorne am wenigsten merken, mhm. Also es wirklich, wo wir hocken. Und meistens wackelt sich so ein bisschen, ich sage immer, die Hülle ein bisschen auf, schaukelt sich auf. Wenn wir uns schon öfters geht, dass dann die Mädels uns anrufen und sagen, du, möchtest du nicht ein Anschnallzeichen einschalten? Mhm. So, wieso? Mhm. Ja, hinter wackelt schon ein bisschen stärker. Mhm. Das gibt es ja gar nicht. Bei uns vorne fühlt sich das auch wirklich vibrieren. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist natürlich schwierig zum sagen. Also für mich gefühlt ist es vorne entspannter, aber vielleicht nimmt es ein anderer hinter genauso entspannt.
Ah, ja.
Darum kann ich jetzt da schwierig sagen, ob es so oder so ist.
Da sind wir beim nächsten Mysterium. Und zwar, gibt es wirklich bessere oder schlechtere Sitzplätze im Flugzeug mit besseren Überlebenschancen? Ich meine, aktuelles Beispiel. Air India, Sitzplatz 11A. Also das ist ja die Runde gegangen. Also ist das einfach ein blöder Zufall gewesen oder ein guter Zufall in dem Fall?
Ja, das, ich weiß nicht, das ist ein Schicksal, ich kann es nicht sagen.
Ja.
Aber nein, ich sage jetzt einmal, ich persönlich hebe jetzt eher weniger von dem Mysterium mit der Sitzplätze. Mhm. Es ist so, das Einzige, was es im Flugzeug meistens gibt, ist so eine Location im Falle, jetzt ganz blödes Beispiel, im Falle, du hättest wieder eine Bombe finden, sage ich mal an Bord, ja.
Mhm.
Wo müsste die platzieren, dass am wenigsten Schaden im Flugzeug angerichtet wäre? Ja, bei uns wäre das zum Beispiel die vorletzte Reihe auf der Reaktorsitze.
Mhm.
Dort, wenn dort die Bombe unter Anführungszeichen hochgeht, werden am wenigsten Systeme getroffen oder einen Ausfall erleiden, weil dort am wenigsten Leitungen verlaufen, jetzt als Beispiel.
Mhm.
Ja. Aber rein von der Sitzposition her, du hast bei Reihe 11, wenn ich mir das vorstelle, ich kenne jetzt nicht das Layout von der Boeing 787 von der Air India, aber wenn denkst, du huckst, im Endeffekt huckst du als Passagier auf einem Tank mehr oder weniger drauf, durch einen Mitteltank, durch Flügeltanks, wenn sowas in die Luft geht, ob dann in Reihe 11 oder in Reihe 15, wenn da, ich weiß nicht, 80 Tonnen Kerosin in die Luft kommt, das muss man sich mal vorstellen. Ja, glaube ich nicht, dass jetzt in Reihe 11 bessere Chance hast wie in Reihe 17.
Also da spinnt man sich einfach schon sehr, sehr viel zusammen, oder?
Aber, was ich gehört habe, anscheinend, manche jetzt nutzen das gerade aus und verkaufen jetzt den Sitzplatz 11 sehr, sehr teuer und die Leute buchen sie auch, oder?
Ja. Dann kannst du einfach alles, oder vielen kannst du einfach alles erzählen, es ist so. Oder es gibt jetzt auch Statistiken mit Prozentanzahl, was ich auch gerade vor ein paar Tagen gesehen habe, und glaube auf Facebook, Überlebenschancen, vorne, hinten, genau die Plätze mit 69% im Falle, also das ist gestört, weißt
du? Du, vielleicht, wenn da, ich weiß nicht, den Flugzeugmechaniker einladen, der was da noch was entwickelt, vielleicht gibt es das
also,
wirklich. Also, mir ist nicht bekannt, aber
ich
glaube
so
jetzt.
Genau.
Also, ich würde jetzt sagen, wenn du in Reihe 11 hockst, hast du gleich gute Überlebenschancen, hoffentlich.
Ich hoffe auch. Und Reihe 13 existiert nicht im Flüger.
Ja, also in der Tat so, es ist eigentlich bei, guter Frage, es ist nicht bei allen Airlines so, also es haben schon manche, die haben die Reihe 13 auch, das ist einfach aber dieses Abergläubische, sage ich mal, weil man einfach sieht, ja, das ist halt einfach so, ja, in der Gesellschaft, in der Köpfe, dass man sieht, die Reihe 13 gibt es nicht.
Kommt das vom Freitag, den 13.?
Ja, es kommt einfach genau, es ist einfach, 13 wird so das Unglückszahl oder etc. gewertet und, und da haben viele dann gesehen, nein, die wird nicht verbaut, wir gehen gleich auf Reihe 14.
Mhm. Okay, du bist ja jetzt 10 Jahre schon im Geschäft, hat es in deiner Berufslaufbahn schon irgendeine horklige oder schwierige oder gefährliche Situation gehen in der Luft?
Wir haben schon gewisse Situationen einmal gehört in der Luft, wo vielleicht einfach mal von der Technik irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es laufen hätte sollen, aber jetzt nichts Gravierendes. Das Einzige war mal, das habe ich noch bei meinem alten Arbeitgeber damals, einmal habe ich halt auch ein Triebwerk abstellen müssen, da waren wir unterwegs, wenn ich es noch weiß, irgendwo Richtung Spanien, ich weiß nicht mehr wo genau. Und dann haben wir ein Problem gehabt mit einer Triebwerk, wo nicht mehr richtig geschmiert worden ist. Und dann haben wir das aus Sicherheitsgründen abdrehen müssen. Und dann sind wir mit einem Triebwerk weitergeflogen und sind inzwischen gelandet, aber im Malaga war das damals. Und dort halt der Flüger war eine ganz normale Landung. Da ändert sich auch nichts. Und ja, haben dann das Flugzeug jetzt stahlen müssen, bis man das inspiziert hat, dem von der Technik. Ja.
Und sind da dort so transparent und informieren sofort die Passagiere? Oder wenn man es nicht merkt, versuchen da das so lang wie möglich, geheim zum Halten, aber einfach keine Panik aus.
Das ist jetzt ein guter Punkt. Also mir, oder ich kann jetzt vielleicht fast nur auf mich beziehen, nicht für alle reden, aber oder ich kann jetzt von unserer Firma, weil das wir auch bei der Peoples reden. Wir schauen schon, dass wir die Passagiere informieren über alles. Also wenn das jetzt ein technischer Zwischenfall ist, weil am Ende des Tages möchte man ja da nicht irgendwie was verheimlichen oder lügen, aber man muss es auch nicht überdramatisieren. Ja. Darum ist es, glaube ich, immer wichtig, wie transportierst du das nach hinten. Ja. Und meine Erfahrung hat auch gezeigt, es ist viel schlimmer, wenn du vielleicht irgendwann probierst, das zu verschönern oder zum Anlügen. Das fällt dahinter nachher, wenn dann eher auf den Kopf. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man transparenter kommuniziert, aber natürlich schon, wie gesagt, was, wie, um man das transportiert, nicht, dass man, wie du eben gesehen hast, eine Panik mal verbreitet, weil das kein weiterer Folge oder gefährlich sein, wenn da Leute sich gegenseitig anstacheln, was ja nicht das Ziel ist. Also,
Was macht es mit dir, wenn du in Medien von Flugzeugunfällen erfährst? Stiegst du denn am nächsten Tag mit einem mulmigeren Gefühl in Flüger? Oder informierst du dich auch ganz genau, was da los war? Was löst es in dir aus, wenn du so etwas hörst?
Genau, ja, halt klar. Ich meine, das ist, glaub wie immer, wenn du von was Negativem hörst, klar, ich hocke jetzt nicht da und sage, juhu, super. Also, klar bist du betroffen noch, gerade vielleicht jetzt, wenn es die Branche ist, in der du arbeitest. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass es für mich eine Auswirkung hat auf den nächsten Flugtag, weil ich weiß genau, was mein Flugzeug kann, ich weiß, was ich vielleicht schauen muss, was eher kritische Sachen sind, was keine kritische Sachen sind. Und deswegen muss ich sagen, habe ich da nie einen Denk da und ich, wie du siehst, ich tue mich dann auch immer sehr gut informieren über die Flugunfälle am Ende des Tages. Also mir schon, dass wir die auch intern auch mitkriegen, denn wir sind die Endberichte und das wird dann an die Piloten noch ausgehen oder wird diskutiert jedes Jahr. Über so Flugunfälle, weil man kann ja davon profitieren, von so einem Fall, weil es kann ja sein, sie wo vielleicht auch die im Flugzeugtyp betreffen, können aber auch sein, wo systematisch sind, wo gar nicht auf den Flugzeugtyp zugeschnitten sind.
Ja. Würdest du sagen, dass die Sicherheitschecks von Land zu Land oder anders, ich stelle die Frage anders. Mir ist aufgefallen, wenn ich zum Beispiel in Friedrichshafen in Flüger einstieg, da ist ganz klar, keine Arten von Flüssigkeiten darfst du mit an Bord nehmen, gut, bis die 100 Milliliter und so. In der Türkei, in Antalya, da spielt es gar keine Rolle, da kannst du Wasserflaschen mitnehmen und es interessiert niemanden. Wie erklärt man das?
Das ist eine gute Frage, nicht, weil es ist jetzt eigentlich so, dass jetzt aktuell auch ein EU-Gesetz da ist, wo jetzt demnächst kommt, und zwar, da soll diese 100-Milliliter-Beschränkung fallen. Es ist jetzt so, dass so gewisse Betreiber oder Länder gewisse, wie soll ich sagen, neue Techniken haben, wo sie das ganz anders überprüfen können. Sprich, es gibt neue Detektoren, wo die schon haben, wo halt andere Mengen verarbeiten können und deswegen kannst du es dort mitnehmen. Das heißt, ich will das Ganze, dass der Sicherheitsstandard ein anderer ist, sondern dass einfach die unter anderen Gegebenheiten schaffen können, schon behördlich, wo aber früher oder später jetzt wahrscheinlich flächendeckend so kommen wird. Weil zum Beispiel selbst mir in Alter ja mittlerweile ein Gerät, wo es zulässt, dass man ganze Flächen ausscannen können. Ja, wegen dem erlauben wir es noch nicht, aber das Gerät kann es schon. Ja, das wird dann einmal zukünftig so sein. Aber das ist eigentlich eher eine Frage des Equipments. Ja.
Witzig ist, Wasser geht durch, Cola geht nicht durch. Also, ja.
Das ist dann.
Ist spannend
gewesen. Ja, spannende Sache. Ja.
Okay, manche Dinge muss man nicht verstehen. Kann ein Flüger zu schwer sein? Was passiert, wenn jetzt zu viel Gepäck geladen wird, weil jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal 20 Leute mit Übergepäck reisen? Kann es da Probleme geben?
Das kann es in der Tat. Das ist ganz speziell unser Thema in Altri. Wir haben da eine relativ kurze Startbahn. Das heißt, wir sind gewichtsmäßig limitiert. Wir können meistens mit circa 2 Tonnen weniger mitnehmen, was das Flugzeug eigentlich könnte. Das heißt, im Umkehrschluss, es ist schon wichtig, dass es mit dem Gepäck passt. Und es ist schon bei jeder Airline so, wenn irgendwas mit dem Gepäck, also wenn es wirklich, wenn ich es mal angerufen mit Übergepäck, wieder 2, 3 ist ja wurscht, aber wenn es da jeder mit Übergepäck kommt, könnte es durchaus sein, dass man Worst Case, was ausladen muss, ja.
Okay, krass.
Das wird dann halt nachgeschickt mit einem anderen Flüger oder auf anderem Wege.
Und hat es wirklich sicherheitsrelevante Gründe oder ist es ein Mythos, dass bei Start und Landung das Fenster immer offen sein muss, also diese Klappe?
Ja, das hat deswegen, der Hintergrund eigentlich vom Fenster ist der, dass ich mich ja sehr stark auf unsere Kolleginnen hinterhergewiesen habe, weil wenn jetzt da irgendein Zwischenfall passiert, sagen wir, ich weiß nicht, Starterbruch oder am Vogelschlag und das Triebwerk brennt, ja, dann können die uns visuell identifizieren, ist da was. Und wenn jetzt das alles zu wäre, sagen die, na, du bist ja zwar der Knall gehört, aber sein hat uns so nichts. Es geht eigentlich darum, dass sie die Umgebung ein bisschen checken können und gegebenenfalls so reagieren oder evakuieren, wenn etwas ist, gerade nach der Landung, sagen wir, du Schulschutz der Bahn raus, warum auch immer, das Fahrwerk bricht die, dass die seinen ist da Feuerentwicklung, können wir evakuieren. Plus, dass sie auch von der UGA zieht, hier gerade wenn Nacht oder hell dunkel ist, ja, dass die keine Adaptionszeit benötigen von der UGA her, dass da nichts verloren wird. Also immer bitte offen.
Ja, und nicht immer so filmen, oder? Das Handy so rein und der Start filmen,
oder? Ja, in der heutigen Zeit ist das leider, lass ich das nicht vermeiden.
Jetzt habe ich noch eine sau wahrscheinlich blöde Frage, aber ich muss sie stellen.
Oh weh.
Ja, kann so ein Standardflugzeug ein Looping machen?
Ja.
Nein.
Also es geht auf einmal ein Looping, da wussten schon, da müssen schon, also du kannst so, wie soll ich sagen, so eine Fassrolle, nennt man das mal, da kannst du so um die eigene Achse drehen, das wäre sicher möglich.
Oha.
Ja. Jetzt ein Looping per se, das wird jetzt eher ein bisschen schwierig, da müssen schon sehr viele Gegebenheiten erfüllt sein. Da wussten schon eher vielleicht ein bisschen so ein Kunstflugzeug, wo speziell darauf ausgelegt aerodynamisch.
Okay.
Also der Looping per se ist ein bisschen schwierig, aber so eine Fassrolle einmal um die eigene Achse drehen, das wäre schon möglich.
Okay, ja. Hast du aber noch nie gemacht.
Ja, im Simulator haben wir es mal gemacht, aus Gaude, und das hat funktioniert.
Okay. Und wie stelle ich mir das vor bei euch im Cockpit? Ist das stinke langweilig dort da? Reden da nur über technisches Zeug oder haben da ein Radio, wo ein Musik losen oder keine Ahnung?
Ja, bei uns, da haben wir 80er, 90er und schon voll AT und Sudoku und alles, was das Herz begehrt. Na, also meistens ist es schon so, dass man wie gesagt, unsere Aufgaben natürlich wahrnehmen und logisch, bei mir machen dann auch schon noch, wo sind wir gerade, was können wir vielleicht der Passagier erzählen, die freuen sich auch immer gleich über Infos.
Ja, manche sind so leise und erzählen gar nichts, das mag ich echt nicht. Und dann gibt es doch Piloten, die sich immer wieder mal reinmelden. Ist aber jetzt abhängig von dir selber, ob du das machst oder nicht?
Ja, es ist, sehr prinzipiell schon, ich meine, es gibt zum Teil auch Firmenvorgaben, was das betrifft, aber im Endeffekt ja, können das die Unternehmen ja auch schwer kontrollieren, aber ja, jetzt bei uns, so kann ich speziell sagen, schon mal, dass man immer der Passagier, wenn man gerade was sieht, wenn das Wetter gut ist, Infos gibt, weil es freut doch sehr viele Leute, wenn sie mal einen Blick von oben haben auf gewisse Sachen. Und da schaut man schon dazu. Und sonst, wie gesagt, schauen wir halt auf unsere Aufgaben, die wir haben und reden da über gewisse Sachen natürlich dann im Cockpit, aber auch natürlich flugrelevantes Zeug. Dann, ja.
Aber so richtig viel von diesen Zielen, die du anflügst, siehst du halt auch nicht mehr, oder? Das war früher klar anders.
Genau, also jetzt ist natürlich, man merkt, wie überall auf der Welt, es ist ein enormer Preisdruck dahinter natürlich, auch in der Branche am Ende vom Tag. Und ja, früher war es schon mal gang und gäbe, dass die Flüge wirklich über Nacht blieben. Ist schon so, wenn man ja Dienst sieht, an dem man sich heben muss, ab einer gewissen Zeit kommt halt einfach nicht mehr retour, dann muss man halt sagen, man bleibt im Hotel. Aber wenn es geht, schon sehr viele Airlines, dass natürlich Flüge wieder daheim haben, an ihrer Homebase, quasi an ihrem Standort, weil es dort für sie am kostengünstigsten im Normalfall ist. Ja.
Ist das jetzt ein Job, wo du sagst, den möchte ich für den Rest des Lebens machen?
Definitiv ja. Also das kann ich wirklich sagen. Ich glaube, das Schönste ist es, wenn ich meine Leute höre, die sagen ab und zu, jetzt morgen muss ich nochmal schaffen. Ja, ich sage meistens immer, ich gehe fliegen. Mhm. Also ich sage nicht, ich gehe schaffen. Mhm. Es ist wirklich jetzt so und das ist, glaube ich, etwas sehr Wertvolles im Leben. Wenn der Job für dich keine Anstrengung ist, sondern du freust dich vielleicht, sondern du fährst cool, heute geht's einmal nach Spanien runter und hin und her. Und das habe ich das Gefühl, und sollte sich das nicht jetzt gravierend ändern oder die Bedingungen extrem verschlechtern oder ich weiß nicht was, doch hätte ich das schon vor. Machen bis zum Ultimo.
Wie ist denn das, wenn du selber den Urlaub pflügst? Ich meine, ich kenne das jetzt nur als Radiomoderatorin, diese Berufskrankheit, wenn man mal einen anderen Sender los hat. Und dann ist da irgendwie bei der Musik kann schon ein Übergang oder weißt, da hört man sich auch, wie die Moderation aufgebaut ist. Dann denke ich, oh mein Gott, oder halt, aber das war jetzt cool. Wie ist denn das, wenn du als Pilot in einem Flügel hockst und jemand anderer pflügt die? Bist du da mit Bremser oder Beschleuniger oder denkst du da gar nichts?
Also ich muss sagen, ich kann ihn sehr gut wieder abschalten, Gott sei Dank. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich, wenn ich von der Flügerei weg bin, probiere oder gleich wieder verabschalten, mit Abstand habe. Da muss ich jetzt, sage ich, da ist eh meine Freundin so, weil die schon in der Flugbranche als Flugbegleiterin und die ist mir, oh Mann, schon und der Service und das und das. Und ich bin so, ist mir wurscht, ich möchte einfach mit Gläschen wie jetzt und der bringt uns schon ins Ziel, ob das jetzt schnell oder langsam geht, das ist mir eigentlich wurscht.
Okay, also bist entspannt.
Ja, genau.
Oh Mann, gibt es irgendeine Verschwörungstheorie übers Flüger, wo die brutal nervt?
Verschwörungstheorie. Das, was mir eigentlich der Kelle nervt, ist dieses Thema mit diesen Chemtrails, wo man oft hört, dass mir da übers Triebwerk gewisse Sachen ablassen oder so.
Tun da nicht.
Nein, das haben wir nicht vor, tun wir nicht. Ja. Oder diese Streifen, das sind einfach nur Kondensstreifen, das ist im Endeffekt einfach Wasser, wo erwärmt ist, wo warme Luft tritt, wo noch kondensiert und das sieht man halt am Himmel. Ja, das ist also im Endeffekt nichts anderes wie Wasser, Kondenswasser und darum hat man diese Streifen. Das sind also nicht Sachen, wo wir versprühen oder wo wir der Umwelt die Felder mit irgendwas benetzen wollen oder so. Also das nicht.
Aber manchmal ist es schon spannend. Manchmal sieht man sie und manchmal sieht man sie nicht. Manchmal sind sie schneller weg und dann sind sie stundenlang da.
Ja, das hängt natürlich mit verschiedensten Faktoren von der Atmosphäre, von der Temperatur, wie heiß das Ganze ist. Wahrscheinlich auch zum Teil ein bisschen vom Blickwinkel, wie du das gerade wahrnimmst. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt keine Ambitionen, dass wir da irgendwie, wir leben ja am Ende des Tages auf der Welt und haben ja auch das Bestreben, dass wir das so effizient wie möglich gestalten und auch die Umwelt so gut es geht schonen.
Hast du bei dir vom Flug schon mal gehört, dass ein Passagier komplett ausgerastet ist, dass es ihm gelöscht hat?
Komplett ausgerastet, will ich nicht sagen. Mhm. Was man aber schon sieht, das muss man schon ehrlich sagen, ist, dass es eine Zunahme gibt von Aggressionspotenzial. Also weltweit, da gibt es so Statistiken, wo wir auch mitkriegen, wo wir aber selber an Bord haben, dass oft die Zündschnur der Leute nicht mehr so, so ist wie früher. Also es ist gerade schon eher schnell in das Extreme. Und ist leider schade, weil am Ende des Tages ist das für keinen eine angenehme Situation.
Ja. Und irgendwelche Rituale bei euch an Bord, bevor ihr losflügend?
Was, Rituale?
Ja.
Nein, eigentlich nicht. Also es hat vielleicht jeder für sich ein bisschen ab und zu ein Ritual. Ich bin zum Beispiel immer so, wenn ich reingehe, dann klopfe ich vor mir an die Türe jetzt mit der Hand. Das ist einfach so, wenn ich mir sage, auf geht's mit sie.
Das macht heute man
machen wir uns einen schönen Tag.
Oder wenn man als Passagier machen, das doch auch viele.
Ja, es gibt manche Passagiere, die machen das auch.
Stimmt.
Aber unser Flug heißt ja Laura, Nora und ich nenne sie immer Mitzi.
Ah.
Und dann sage ich immer, auf geht's mit sie. Heute machen wir uns einen schönen Tag.
Okay, nicht schlecht.
Ja.
Manuel, ich habe noch zwischen den Zielen ein bisschen rausgehört, dass du sagst, es kommt nicht viel Nachwuchs in Sachen Fliegen. Wie würdest du jetzt jemanden, der gerade vielleicht auch so jung ist, wie du es gewesen bist, ein bisschen davon überzeugen, dass das ein geiler Job ist?
Ja, also ich glaube, es ist so natürlich das Ding, vielleicht erklärt das Informieren, weil viele haben noch ab und zu das Bild. Oh ja, wenn ich jetzt einen Job machen muss, dann muss ich ein wahnsinniger Background erfüllen, dass ich überhaupt dazu geeignet bin. Ja, das ist vielleicht so falsch kommuniziert oder damals vielleicht auch vom Bundesheer, wenn man da diese Testungen macht, ja, zum Flieger tauglich sind, muss man das und das erreichen. Ich glaube, es ist ein sehr toller Job, es ist ein abwechslungsreicher Job, es ist jeder Tag anders, du siehst wirklich die Welt einfach mit anderen Augen. Ja, es holt dich vielleicht aus diesem normalen Alltag auch immer wieder raus. Und ja, es wird definitiv Piloten weiterhin brauchen. Ja, das ist ein Fakt. Und ich kann nur jedem da ans Herz legen, dass er sich da vielleicht mal erkundigt, auch bei anderen Airlines. Da hast du noch nicht das finanzielle Risiko, wo du trägst, sondern es wird dir vorfinanziert. Und ja, sich einmal mit dem auseinandersetzen, ob das was wäre für einen. Also ich glaube, es ist eine sehr tolle Sache.
Kannst du dir wünschen, welche Strecken du fliegst?
Teils, also wir können jetzt über unser Dienstplansystem, es wird prinzipiell eingeteilt, aber du kannst schon Wünsche abgeben und im Normalfall funktioniert das so. Wenn ich jetzt sage, ich habe so schon gehört, meine Eltern sind natürlich mit uns in Urlaub geflogen und dann gesagt, wäre natürlich cool, wenn ich fliege, sage ich, ja klar, und dann habe ich einen Dienstplan gesagt, du, dort auf, ich weiß nicht was, Mallorca, möchte ich fliegen und dann kriegst du einen Dienst. Das ist schon bei Langstrecke so, also wenn du da einen Dienst nach Miami wünschst, jetzt bei einer anderen Arbeitgeber, den kriegst du einen neuen, also so ist es.
Und kann man sagen, pauschal, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?
Ist schwierig zu sagen, also das kann man jetzt wahrscheinlich nicht beziffern. Wir haben einfach, du darfst in der Woche prinzipiell vom Gesetzes wegen bei uns 60 Stunden arbeiten. Ja, gibt aber ganz unterschiedliches. Mhm. Da gibt es Wochen, da schaffst du vielleicht nur 20 Stunden, weil mehr Bereitschaftsdienst hast, dann gibt es aber Wochen, da schaffst du vielleicht 50 Stunden. Mhm. Das ist komplett unterschiedlich. Ja.
Okay, also kannst du jetzt nicht sagen, ich habe Montag bis Donnerstag und dann drei Tage. Okay.
Das kann nicht. Da.
Super. Manuel, danke schön. Ich bin wieder ein bisschen schlauer.
Sehr gut.
Und ich freue mich sehr, dass du so offen mit mir über alles geredet hast. Und natürlich würde ich jetzt gerne noch ein bisschen was über dich erfahren, wie du so als kleiner Knirps deine Zeit verbracht hast. Ich weiß nicht, hast du damals in der Nützgar, wann bist du geboren?
94,
okay, das sehr knapp. Aber hast du vielleicht das ein oder andere Poster noch irgendwo im Wohnzimmer hängen gehabt? Oder war das zu deiner Zeit nicht mehr so, dass man Poster aufgehängt hat?
Poster per se schon, aber bei mir war es jetzt nie so aus musikalischer Sicht. Mhm. Ja, nicht so wie oftmals bei der Mädels mit den Boybands.
Ja.
Und so. Ich habe halt ja das Ganze durchgemacht, wahrscheinlich auch viele junge Buben gemacht. Und, Posters von Fußballstars, Panini-Sticker.
Okay, Girls, ja. Und ich schon
darf man das auch sagen, denn das auch noch. Die Bravo.
Alles.
Ja. Ja, das war halt mit Bettdecken, Wappen vom Verein und Züge, also das ganze Zimmer also so ausgerüstet, also richtig fußballbegeistert.
Ja. Okay, und hast du denn aber auch irgendwie trotzdem einen Künstler gehabt, den du gern gelosert hast?
Ja, ich hab schon mehrere Künstler gehabt. Ich meine, was mir jetzt gerade erkläre in der Jugend, die haben ja in der 90er eigentlich angefangen, ist den Klang jetzt bis, die haben sich aufgelöst, glaube 2023, ich habe immer gleich so das fettes Brot habe ich gerne mögen. Also mit denen, die habe ich dann, klar, bei mir war es dann eher, vielleicht ist es nicht sogar den 2000er gegangen,
klar.
Aber das habe ich eine coole Gruppe gefunden, weil die habe ich jetzt klein auf sehr intensiv gehört.
War schon auf irgendeinem Konzert damals?
Nein, Konzert nicht. Ich muss sagen, ich bin generell nicht so der Konzertgänger. Mhm. Ich war eigentlich mit einem ganz oder glaube ich, nur einmal auf einem Konzert. Ja. Und das war damals von One Republic in Wien.
Ja. Oh, okay. Ja, mei. Und so TV geschaut, so Kinderserien oder so, oder Knight Rider, oder hat es da etwas gegeben, was dich geflasht hat damals?
Boah,
oder bist du eher an deinem Gameboy geguckt, den du mitgebracht hast?
Ist schon lange, also ich muss sagen, ich war immer schon eher mehr so der Zocker. Also ich habe halt auch Gameboy, Nintendo 4er.
Gamecube hat es damals auch noch gegeben.
Gamecube, genau. PlayStation, der Klassiker. Ja, da war ich eigentlich eher auf der Schiene.
Ja.
Serientechnisch würde man jetzt so auf Anhieb jetzt zumindest nichts.
Okay.
Nix hier. Also ich habe schon noch angefangen, natürlich dann ein bisschen später noch die Friends-Staffel,
eine
kleine Anschauer. Aber sonst jetzt auf Anhieb würde es mir jetzt gerne mal einfallen.
Was war denn so in deiner Jugend der coolste Club oder Treffpunkt im Ländle?
Ja, bei mir war natürlich damals ganz intensiv K-Shake, war natürlich meine Zeit, da waren wir dort, oder ein bisschen weiterer Folge, wo ich schon erklärt, da war natürlich Nachtschicht ohne Thema, oder 14, denn, aber ich würde sagen, angefangen hat es mit dem K, oder ganz angefangen mit der blauen Sau natürlich.
Ja, das war einfach jeder
also
der
das,
da geguckt bei mir,
das,
war
das. Das war, glaube ich, der Klassiker, da bist du halt irgendwie reingekommen, hat schon irgendwie funktioniert.
Ja,
und
es gibt ja sogar jetzt noch diese Energy Drinks mit der blauen Sau bei der Shell-Tankstelle sind. Ja, die
Wahnsinn.
Gibt's. Ich muss immer so lachen, wenn ich sie sehe.
Also blaue Sau war damals der Opener, ja.
Ja, es war einfach cool.
Das muss man so sagen.
Es war einfach cool. Das und die Single-Partys, cool. Hast du eine Single-Party dort auch noch miterlebt?
Da hat es
so Dinge gegeben, so Zettel, wo du aufgeklebt hast.
Oh ja.
Und dann waren überall Zettel. Denn wenn noch einer gefallen hat, hast du nur aufgeschrieben.
Genau, ja stimmt, doch.
Ja.
Alles in der feine Sau.
Beim DJ abgehen und dann am Bildschirm hast du dann so deine Nummer gesehen und hast das Briefle holen können. Es
das
war
stimmt,
so
das
cool. Es war echt
Mensch,
cool.
Wo sind die guten Zeiten?
Ja, mei.
Das wäre doch wieder eine Idee für heute.
Das wäre einfach ein Revival.
Ja, absolut.
Ich würde das so feiern. Naja, cool. Alle meine Gäste kriegen oder stellen sich in der Show einem kleinen Quiz und ich überlege mir da natürlich immer so ein bisschen, was könnte zu dieser Person passen? Und da ist mir jetzt ein Spiel gefallen und zwar nennt sich das Duty Free oder Das gab's nie. Und zwar, du kriegst jetzt von mir Behauptungen aufgestellt von Dingen, die es scheinbar in den 80ern oder 90ern im Duty-Free-Shop oder an okay. Bord zum Koffer gehabt und du siehst mal, ob oh, das je. Wirklich so war oder nicht. Okay.
Okay. Ja.
Gut. Es gab früher ein Bordspiel namens Flight Bingo, bei dem Passagiere Ereignisse während des Fluges abhaken konnten. Ist das wahr oder falsch?
Das klingt sehr interessant, muss ich sagen. Flight Bingo. Ich sage ja, irgendwann hat sich das sogar überlegt. Ich sage mal ja.
Das ist tatsächlich so. Klingt zwar wie ein Gag, aber es ist Realität. So manche Airlines, gerade auch amerikanische oder asiatische Anbieter, haben so in den 80er, 90er kleine Spielkarten für Kinder mit Feldern wie zum Beispiel Ansage vom Kapitän, Turbulenz, Tomatensaft bestellt oder Kleinkind weint, verdorrt. Und wer okay. dann zuerst alle Kästle vollgeht hat, hat sich den Könner ein kleines Geschenkle beim Bordpersonal abholen.
Das ist aber
abholen.
Eine gute Idee.
Ich finde auch.
Könnte man mal bei uns auch mit ins Portfolio
nehmen. Ja, siehst du? Ja, also ich finde es mega, wirklich. Cool. Nächste Behauptung. Lufthansa hatte in den 90ern eine eigene Parfümlinie im Duty Free mit dem Duft Takeoff.
Das wäre auch, muss ich sagen, bei Marketing denke ich auch eine gute Idee. Oh, schwierig. Die Lufthansa. Sage ich jetzt oh ja.
Nein, das ist falsch. Klingt zwar cool, lass aber sowas. Na, halt klar, Dior, Hugo Boss und so Züge, ja. oder? Aber wie Take, sowas wie Takeoff hat es noch nicht gegeben. Aber gut, vielleicht.
Okay.
Kommt doch sowas. Man konnte in den 80ern Duty-Free Kugelschreiber mit echtem Flugzeugaluminium kaufen.
Ich wollte nur die Frage hier. Ich schätze ich fast, dass es ein kleines Tür wäre. Ich weiß es nicht. Ich sage mal nein.
Na, es hat es wirklich gegeben.
Echt?
Singapore Airlines oder Lufthansa haben Teile vom Gehäuse aus recyceltem Flugzeugaluminium kennt.
Oh, okay.
Und oft als limitierte Sammler Edition mit Gravur und Logo. Also das war besonders beliebt. Die haben Jetpen. Croissant.
Ah, okay.
Spannend, gell?
Ja.
Dann haben wir Airlines wie Thai Airways boten eigene Kochbücher mit Rezepten aus dem Bordmenü im Verkauf an.
Ja, da sage ich nein.
Das ist wahr.
Echt, das gibt es ja gar nicht.
Ja. Also Thai Airways, Singapore Airlines und auch Emirates haben in den Nützgar wirklich so luxuriös gestaltete Kochbücher angeboten mit Bordmenüs, mit Rezepten, Fotos und allem. Also da hast du die Curry auf ja. 11.000 Metern Höhe daheim nochmal.
Nicht schlecht, Respekt.
Einige Airlines verkauften Anti-Jetlag-Socken mit Lavendelduft.
Na, das kann man nicht vorstellen.
Doch,
das gibt es ja gar nicht.
Das war damals in Mode, so Aromatherapie. Und British Airways und Japan Airlines haben diese Anti-Jetlag-Kits mit Reisesocken und eingearbeiteten Lavendelkapseln verteilt. So, dann haben wir noch eine, wie sagt man? Behauptung. Man konnte im Bordverkauf Spucktüten aus echtem Leder kaufen, als Souvenir mit Airline-Logo.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Nein, das ist schon frei okay. erfunden. Wer will sich sowas mit haben? Aber du, why not? Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja, interessant, ja.
Cool. Und noch eins habe ich.
Okay.
Und zwar ein Hit, eine Sekunde heißt das, das Spiel. Und du kriegst jetzt 4 Songs für eine Sekunde vorgespielt. Und ich kann da eins verraten, in allen diesen 4 Songs steckt das Wort Fly.
Okay.
Und ich bin gespannt, vielleicht errate ich ja, welcher Song es ist.
Da bin ich gespannt.
Okay, let's go.
Ja, ich kenn den Song per se, nur leider bin ich bei Songnamen ganz schlecht.
Okay.
Ihr könnt da die Songnamen.
Aber der Song nicht. Hast du schon mal gehört?
Ja, ja, sehr.
Okay, es ist Lenny Kravitz.
Ah, Lenny Kravitz ist der. I want to give, ja.
Mit Fly Away.
Ja, Fly Away ist sowas, da genau.
Ja, genau.
Ja.
Also, dann haben wir Song Nummer 2.
Boah.
Do that pretty thing.
Was soll ich da? Kenn ich glaube nicht.
Warst du ein kleiner Hardrocker?
Nicht so dies?
Okay, es ist schwer, aber ich wüsste auch den Namen nicht, wenn es nicht selber jetzt gerade Gläser geht hätte, aber der Song kennst du, was?
Okay, aber ja, das ist jetzt auf Anime dabei.
The Offspring, Pretty Fly for a White Guy.
Okay, okay.
Ist 1998 veröffentlicht worden.
Mhm.
Dann haben wir noch einen Song aus den 90ern. You really Ist schon schwer, gell? Eine Sekunde.
Ja, das kenne ich aber auch, aber ich sehe mit der Name kann ich da leider nicht helfen.
Okay. Warst du wenigstens welche Band?
Ich bin bei Bands und Songtexten leider ganz miserabel.
Roxette. Wish I Could Fly.
Ah, sehr gut.
Und dann haben wir noch den letzten Song, in dem das Wort Fly drin ist.
I believe I can fly. Ja, sehe ich immerhin.
I believe I can fly. Das ist der R. Kelly. Den sollte man eigentlich auch nicht mehr spielen, oder?
Ja.
1996. Aber der Song ist trotzdem gut.
Absolut.
So, Manuel, ich muss echt sagen, du bist jetzt tapfer gewesen. Ich glaube, ich habe nie so viele Fragen aufgeschrieben bei einem Gast wie bei dir. Aber ja, eines habe ich noch für dich, und zwar unseren legendären 80s, 90s Word Rap.
Okay.
Und zwar kriegst du jetzt von mir Begriffe, typische 80er und 90er Begriffe, und du sagst mir einfach direkt, was dir dazu als erstes einfällt.
Okay.
Gut. Röhrenfernseher.
Röhrenfernseher, ja. Da fällt mir auch noch einiges zu. Wir haben nach wie vor noch einen ganz, 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 ganz alten. Wobei, der ist jetzt schon leider im Keller drunter.
Ja.
Aber natürlich, ja, mit dem Aufgewachsen, mit dem Riesending. Wenn das hier und da nicht gegangen ist, bist du halt hinter auch nicht gekraxelt. Hast du mal einen Stecker raus, einen Stecker rein. Vielleicht einmal, wenn du denkst, dass zu viel Staub ist, da oben abgestaubt hinter.
Oder draufgeschlagen.
war lustige Zeit. Kann man sich heutzutage, glaube ich, gerne vorstellen. Ja.
Und ihr auch noch so, da hat so kleine Antennen-Kit, die man aufgestellt hat. Und dann hast du müssen manchmal, wenn der Empfang nicht gut war, verstellen.
Genau, das haben wir auch gehört. Also was wir in den Antennen noch mal dumm, dann wieder ein bisschen rein, dann wieder ein bisschen raus, dann wieder ein bisschen nach links, dann wieder ein bisschen nach rechts. Also das war ja schon eine ganz witzige Zeit.
Legendär. Telefonzelle.
Ja, da habe ich jetzt nicht viel genutzt, muss ich sagen. Wir haben es hauptsächlich genutzt, als Buber, so wie wir waren. Wir haben da gern bei mir ein paar Euro reingekauft und dann irgendwie eine Nummer angerufen und hat die Leute verarscht. Das ist gegangen von, ja, ich weiß nicht was, irgendwelcher behördlicher Sache bis sonst schon. Ja, haben wir einfach angerufen aus der Telefonzelle und das war immer lustig. Also das haben wir immer nach der Schule gemacht.
Das hat, glaube ich, jeder gemacht. Wir haben uns dann auch witzige Nachnehmer rausgesucht. Ja. Und dann, keine Ahnung.
Oder hast du das Telefonbuch oder Dinke? Da hast du aus dem Telefonbuch was ausgesucht einfach?
Ja, weil, keine Ahnung. Wenn jemand Salzgeber gehasst hat, haben wir da gerufen, bitte geben Sie uns Salz. Okay, also so voll bescheuert eigentlich.
Aber. Das haben wir auch durch, ja.
Oh mein Gott, das war irgendwie peinlich. Aber gut. Augenbrauenpiercing.
Honig, Gott sei Dank, Kusler. Also dieser Jugendsünde, da habe ich nicht mitgemacht, aber es war natürlich auch bei uns im erweiterten Freundeskreis, hast du immer wieder einen gesehen, der es hat. Ja, muss sagen, war nie mies. Ja.
Wenn ich mal Bauernpiercing dazu gesehen.
Ja, aber ich generell, muss sagen, mit Piercings war ich generell los. War nie meine Zeit.
Ja, Tattoos auch nicht?
Nein, auch Tattoos. Also wenn du nur so Abwasch-Tattoos, wie man es kennt. Ja.
Aus dem Kaugummi.
Aus dem Kaugummi, genau. aber nein, Piercings und Tattoos habe ich ausgelassen.
Okay, ja, mei, ist auch kein Schaden. Didelmaus.
Didelmaus, ja. Didel ist ja generell ein sehr prägendes Ding hier. Also hauptsächlich jetzt natürlich, ich bin immer bespüster. Die hat alles von dem Kids. Ja. Ja. Also von dem Didel-Freunde-Buch, das wir übrigens auch gerade gestern im Zuge der Vorbereitung, was ich wieder mitbringen kann, gefunden haben, was man da als Dinner stehen hat, das ist hetzig.
Ja, aber es ist doch schön, oder?
Nein, war schön. Also war, muss sagen, das war jetzt ein richtiger Trend damals. So, ja.
Ich weiß noch, wir Mädels, wenn wir einen Freund gehabt haben, haben wir immer so Didel Postkärtle mit so lieben Messages geschickt. Also das war so, ja, damit haben wir unsere Liebe ausgedrückt.
Das stimmt.
Und last but not least, DJ Bobo.
Ja, DJ Bobo, hey, das war feiern. DJ Bobo war legendär. Also wenn der mal gekommen ist, das war auch etwas, wo man dachte, Mensch, das wäre auch ein Hit für die 90er jetzt da.
Ja,
am Ende des Tages, DJ
voll.
Bobo. Hat auf jeder Party irgendwann kommen müssen.
Wir haben die Choreos immer bei MTV und Viva versucht zum Nachtanzen, aber keine Chance.
Keine Chance. Aber cooler Typ.
Ja, voll. Vielen Dank, Manuel. Es hat mega Spaß gemacht. Es war sehr aufschlussreich und ich muss sagen, Respekt. Ich finde, Piloten sind sowas wie Götter.
Ja, jetzt machen wir es übertrieben, aber
ja,
danke.
Ja, ich finde schon. Also ich find,
es reicht, applaudieren nach dem Landen.
Ja, das machen wir ab sofort alle. Und ich finde es einfach, keine Ahnung, wenn man in einen Flüger einsteigt und man sieht die Piloten dann durchs Fenster dort hocken. Ich weiß nicht, es löst irgendwie Gänsehaut aus. Ich kann es nicht genau sagen. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass du bei dir im Strafenzeitplan nicht so zickig hast zum Herkommen.
Und na, gerne, danke.
Mir Rede und Antwort zum Stau. Und ich bin jetzt noch sehr gespannt, für welchen Song du die als Abschlusssong entscheidest.
Ja, also 90er-Hits, da fällt mir gute Laune-Hit die. Und das wird sie von der Venga Boys. Boom, boom, boom.
Yay! Deren spiele ich da sehr, sehr gerne. Und vielleicht hörst du nochmal da bei der Luft und denkst an uns.
Ja, hoffentlich.
Und wie sieht man denn da so? Man sieht ja beim Autofahren allzeit gute Fahrt. Gibt es da bei, in der Pilotensprache?
Ja, bei uns sieht man immer Always Happy Landings.
Always Happy Landings. Wünsche da ganz, ganz viele, unendlich viele. Und vielleicht sieht man sich ja mal.
Ja, gerne.
In einem Flüger bei der Peoples.
Genau, gerne vorbeischauen.
Super, Dankeschön. Und jetzt für dich und fürs ganze Ländle, die Venga Boys mit Boom 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 im 80er, 90er Megamix.
Gäste aus dem Ländle. Jede Woche bei uns im 80er, 90er Megamix. Jetzt neu auf DAB+.